Herzlich willkommen zum Hyperbandrauschen-Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, am S-Bahnhof Janowitzbrücke oder in diesem Internet auf c-base.org. Dies ist eine Aufzeichnung vom 5. August. Ich hätte fast gesagt eine Sonderfolge. Nein, es ist eine reguläre Folge des Radios von der abgestürzten Raumstation mit Hackspace, die in diesem Jahr immerhin 30-jähriges Jubiläum feiert. Ansonsten ist die Geschichte mit der Zeit hier noch etwas komplizierter. Zu Gast hier im Soundlab am Ufer der Spree unterirdisch habe ich den Honkhasen. Hallo Honkhase.
Hallo.
Wir kennen uns schon ziemlich lange und dein Nickname Honkhase ist auch schon sehr alt. Ich kann mich noch erinnern, als du die CQ vom Chaos Computer Kongress gemacht hast irgendwann.
20 Jahre lang, ja.
Ja, 20 Jahre lang, genau. Ja. Also hier sitzen buchstäblich, hence the name, zwei alte Hasen. Und wir haben uns hier mal zusammengefunden, weil du zurzeit sowohl unter deinem bürgerlichen Namen wie auch unter deinem Nickname Honkhase fleißig durch die offiziellen Medien gehst und uns was über Palantir erzählst.
Genau.
Palantir ist Software, benannt wahrscheinlich nach den sehenden Steinen in der Herr-der-Ringe-Saga irgendwie. Mhm. Wie es ja so viele populäre Referenzen in der modernen IT gibt, die nicht alle so nett sind wie das, worauf sie eigentlich referieren.
Ja.
Ja. Und das Problem mit so öffentlichem Radio und Fernsehen und was nicht alles und Podcasts ist ja immer Zeitmangel. Den haben wir jetzt hier nicht ganz so doll. Wollen mal gucken, wie lange das hier dauert. Aber wir wollen mal, sagen wir, für die deutlich interessiertere Öffentlichkeit und auch für den gemeinen Nerd mal ein bisschen erklären, was ist Palantir, mal mit den Worten, die wir gut verstehen, und B auch, warum ist es jetzt ganz akut und warum ist es jetzt wichtig, darüber zu sprechen und jetzt wichtig, Politiker, Entscheidungsträger, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, sozusagen, was eigentlich das Problem damit? Wir haben hier beide unsere mobilen Endgeräte, haben so ein kleines Pad. Es ist hier keine geskriptete Sendung oder so, sondern nee. Zwei Nerds unterhalten sich jetzt mal drüber, was das Problem ist und hoffen, dass alle anderen auch ein bisschen was darüber mitkriegen. Ja, fang vielleicht davon an, erzähl mal ein bisschen so das über dich, was hier in dieser Sendung vielleicht wichtig sein könnte.
Ja, vielleicht so im Kontext, beruflich mache ich IT- und OT-Sicherheitsberatung seit einigen Jahrzehnten oder seit weit über 23 Jahren, um es so zu sagen. Die 42 habe ich noch nicht erreicht. Ich prüfe auch kritische Infrastrukturen oder berate die und insofern habe ich natürlich viel mit komplexen historischen oder Old Legacy Systemen zu tun, aber auch mit den Fragestellungen, wie betreibt man Dinge nachhaltig und langfristig, wie sichert man eine Gesellschaft vor Bedrohungen, und in dem Zuge bin ich natürlich aus dem CCC heraus, aber generell viel mit der ethischen Fragestellung befasst oder auch mit dem aus Wissen kommt Verantwortung und diese Verantwortung muss man wahrnehmen. Technologie ist, man kann Technologie hörig sein, aber Technologie hat noch nie soziale Probleme gelöst. Sie kann nur unterstützen, Dinge zu verschlimmern oder zu verbessern. Und aus den Aspekten heraus habe ich mich schon sehr frühzeitig mit dieser Fragestellung Palantir Software befasst, weil es von Anfang an sehr komisch und gruselig aussah. Und es hat sich bewahrheitet, dass es sogar noch zu wenig Paranoia war, so vergleichbar dem Edward Snowden, NSA-Überwachungsskandal, wo viele, auch ich, niemals erwartet hätten, dass dieses Ausmaß vorhanden ist. Und ähnlich geht es halt gerade mit Palantir.
Wir erleben in den letzten zwei Jahren gerade so diesen KI-Hype, Schock, was auch immer, also das sich langsam in der Gesellschaft verbreitende Gefühl, dass sich ganz doll was ändert. Und ja, wann war das zuletzt so? Die Leute erinnern sich noch so, als in 90er Jahren es anfing, irgendwie Internet zu geben und ums Jahr 2000 hatte das dann jeder. Und alle dachten, oh, Internet, das Ding muss man jetzt nicht. Und wer keine Homepage hat, der existiert nicht und so weiter. Bisschen nur wie immer etwas schneller und etwas tiefer ging das dann so mit KI. Unser einer wusste schon etwas früher, da würde irgendwas kommen. Alle haben so ein bisschen ihre Karten so nah am Frack gehalten und irgendwann musste mal einer eine Karte ausspielen. Das war dann, glaube ich, OpenAI. Und dann nahm die Sache so in so ihren Lauf und die Geschichte mit Überwachungssoftware, na, die ist schon viel, viel älter. Also die Nerd- und Chaoten-Szene hat ja eine Wurzel so in der Datenschutzbewegung. Also in Themen, die, Gott, zu meiner Jugend, als ich so 15 war, so um 1980 oder sowas mal irgendwie relevant waren. Da richten sich noch Leute drüber auf, dass es nur eine papiergestützte Volkszählung geben könnte, wo jeder Bürger mal darüber befragt wird, was er so macht den ganzen Tag. Und die war wirklich auf Papier und die persönlichen Daten des Bürgers waren oben auf so einem Abreißrand wie aus einer alten Kinokarte und wurden dann also vorbildlichster Datenschutz in heutigem Sinne. Aber um Gott, oh Gott, es könnte ja unmittelbar alles Mögliche bevorstehen. Ich erinnere mich auch noch, wie wir 1984 dann irgendwie an der Uni dann schon George Orwell lasen, nicht, den 1948 geschriebenen Roman über eine Überwachungsgesellschaft. Und so hat uns das immer irgendwie ein bisschen begleitet. Aber jetzt, wo wir so langsam alte Säcke sind, ne, jetzt stellen wir fest, jetzt kommt's erst so richtig.
Naja, also du hast die 80er und die 48 angesprochen und so. In den 70ern gab es ja auch einen Innenminister, der die Rasterfahndung haben wollte mit aller Gewalt und hatte ja teilweise ganze Rechnerarchitekturen in seinem Keller aufgebaut und war ja regelrecht computerfanatisch damals in den 70ern und er hat ja schon gezeigt, dass diese Vorratsdatenspeicherung, Rasterfahndung, Big Data sozusagen das Zielbild ist, was er haben wollte, um eine lückenlose Kontrolle zu etablieren und damit alle terroristischen Attentate zu verhindern. Er war sozusagen vor seiner Zeit der AfD, der CDU und verschiedenen anderen Parteien, da kommen wir nachher auch noch vielleicht zu, wer hat denn so Palantir in welchen Bundesländern genehmigt und etabliert, aber das ist natürlich auch etwas, was über die Jahrzehnte schon immer gefordert wurde von den Überwachungsliebhabenden. Und insofern ist das kein neues Szenario, sondern ein alteingesessenes Szenario, was jetzt mit noch mehr Macht, noch mehr Stärke, noch mehr Nachhaltigkeit und noch mehr Skrupellosigkeit durch Ideologie, Verzerrung mit Gewalt eingeführt wird und einfach alles überrollt.
Ja, genau. Also die, wie immer bei sowas, so die Wurzeln liegen recht früh. Mittlerweile ja historisieren so deutscher Herbstterroristen RAF Ende der 70er Jahre. Ich glaube, du meinst nicht den Bundesinnenminister, du meinst den damaligen BKA-Chef Herold. Innenminister wurde der damals der junge Gerhard Baum von der FDP.
Ach stimmt, Entschuldigung.
Der ja später ein durchaus verdienstvoller Datenschützer und so weiter wurde.
Oh ja.
Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Auf jeden Fall war er noch einer der Mitgründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, die wir heute ja ganz zugetan sind. Und ja, man muss wohl auch diesem sozusagen Oberpolizisten, dem BKA-Präsidenten zugutehalten, dass der natürlich nicht ahnen konnte, was daraus mal wird. Eigentlich war es ja ganz smart. Der westdeutsche Staat war auf sowas wie Terrorismus aller RAF so gar nicht vorbereitet und hatte ein echtes Fahndungsproblem und dann hat dann halt überlegt, okay, wie kriege ich sozusagen aus einer riesigen Datenmenge Leute gefiltert, die alle ihre Rechnungen in bar bezahlen, jawohl, auch die Stromrechnung, ging ja damals noch recht problemlos und alle möglichen anderen Merkmale haben und irgendwann habe ich dann in einer bestimmten Gegend noch 25 Wohnungen, wo ich die Tür eintreten muss. Und der Gedanke war neu, also die amerikanischen Sicherheitsbehörden damals so von Jimmy Carter und so, die schickten also Abgesandte nach Westdeutschland, um also die sagenhaften IBM-Computer amerikanischer Produktion zu bestaunen, die da im BKA nach dem Motto Geld spielt keine Rolle mal so sehr schnell aufgebaut wurden. So, aus alledem entwickelte sich dann zunächst von linker, später auch von liberaler Seite so eine Bewegung, die hin zu dem führte, was wir heute unter Datenschutz kennen, also Datenschutz als ein spät erkämpftes Bürgerrecht, was natürlich auch erst aufgrund gewisser technologischer Zusammenhänge überhaupt nötig wurde, sagen wir mal so.
Hat sich aber auch dann über die EU ausgestreckt und die EU hat eben den Datenschutz als ein europäisches Wert, ein europäisches Gut gesehen und dann in der ganzen EU etabliert und eingeführt. Die Lobbyisten arbeiten natürlich tagtäglich daran, das abzubauen. Und PolitikerInnen und EntscheiderInnen sind eben sehr massiv dran, auch das auszuhöhlen und zu relativieren und eben doch mehr Überwachungsfantasien zu etablieren, die halt gegen den Datenschutz arbeiten. Und auch da hört man ja oft genug, irgendwie Datenschutz wäre Innovationsverhinderung oder so. Mhm. Kann dazu nur sagen, na, wenn deine Innovation auf Gesetzesbruch und Illegalität beruht, dann ist das nicht sehr innovativ.
Nee,
und,
genau.
Da muss man natürlich auch gegenhalten. Und Datenschutz ist ja auch nicht Schutz von Daten, sondern Schutz von Menschen hinter diesen Daten. Insofern ist Datenschutz nichts weniger als Menschenschutz und das genau. wird auch gerne mal vergessen.
Ja. Genau, und die Tatsache, dass man ständig mit irgendwelchen Clicky-Bunti-Bannern im Internet belästigt wird, hat ja nichts damit zu tun, dass sozusagen der Datenschutz so schlecht gemacht sei, sondern dass die Leute, die irgendwelche Webseiten betreiben, gerne alles Mögliche über dich wissen wollen. Würden sie das nicht tun, bräuchte man auch diese ganzen Klickbanners nicht.
Naja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn wir eine Rechtsdurchsetzung im Datenschutz hätten,
ja.
dann gäbe es das auch nicht. Denn wenn ich zum Beispiel sage, warum haltet ihr denn den Datenschutz nicht ein oder warum wird das da missbraucht? Ja, dann heißt das halt, keine Ahnung, als Meta kann ich 4 Milliarden Umsatz machen und 400 Millionen zahle ich dann halt als Strafe. Ist ein guter Business Case.
Ja, genau.
Und sowieso in gefühlt einem von 50 Fällen werde ich erwischt, die anderen gehe ich gut durch. Das rechnet sich halt und die Erlösmaximierung führt dazu mit der Kombination der nicht vorhandenen Rechtsdurchsetzung. Wenn wir das haben, dann funktioniert das auch. Und das sehen wir beispielsweise bei Kinderarbeit in Deutschland. Ja, wenn man dann sagt, naja, warum macht ihr da nicht auch einen Rechtsbruch und lässt Kinder arbeiten? Dann heißt es, nee, also es ist gesellschaftlich verpönt. Und außerdem käme direkt die Zollfahndung, tritt die Tür ein und nimmt den Geschäftsführer mit in den Knast. Mhm. Ah, die Rechtsdurchsetzung funktioniert. Deswegen hat man es dann nach Pakistan, Indien oder sonst wo ausgelagert. Verstehe, ne? Weil da ist eben die Rechtsdurchsetzung nicht vorhanden. Und insofern sind das ja alles auch Faktoren, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Palantir eine solche, ja, ein Rechtsbruch, da komme ich nachher auch noch zu, sozusagen by Design in die Software integriert hat, um diesem Machtmissbrauch Genüge zu tun, den man etablieren kann mit Palantir und wenn man das Tool einsetzt, eben auch quasi etabliert hat.
Genau, da müssen wir nochmal drauf kommen, was eigentlich das Neue daran ist. Ich meine, dass es immer so dieses Spannungsfeld gab und dass es auch Frust gibt, den man verstehen kann. Also wir hatten die Diskussion um die sogenannte Chat-Kontrolle, ne, dass der Staat gerne in alle unsere Messenger reingucken will, also nicht nur Meta in WhatsApp, sondern auch in unsere Signal, Threema und so weiter. Klar kann ich den Frust von Kriminalpolizisten verstehen, die sich wirklich mit übelster Kriminalität abgeben, dass sie das nicht dürfen. Und das ist ja auch immer so ein interner Balancegang, so auch, man stellt sich vor, man sei irgendwie Kriminalrat im BKA befasst mit Kriminalitätsbekämpfung und man muss ja immer sagen, die Tatsache, dass ich nicht alles wissen darf und nicht überall reingucken darf, dient gerade der Verteidigung des Staates, in dem ich gerne leben will. Und ich möchte nicht in einem Leben, wo ich als Polizist überall rein darf. Aber das ist natürlich in dem Moment erstmal schwierig. Aber Palantir hebt das Ganze nochmal in eine völlig neue Ebene. Das muss man sich vielleicht klar machen. Also Datenschutz ist sozusagen, wie soll ich sagen, Privatsphäre und Bürgerrechte 2.0 und oder Bedrohung 2.0 und Palantir ist wirklich sozusagen Version 3.5.
Eher 3500. Das ist weit weg von Datenschutz und ist weit weg von der Verfassung und den grundgesetzlichen Rechten, die wir haben. Es beschränkt sich ja nicht nur auf die Datenschutzfrage, die ist eigentlich sogar ein Nebenkriegsschauplatz. Das Wichtigste ist unsere Verfassung, die damit faktisch ausgehöhlt und nicht eingehalten wird.
Ja, genau. Und warum, das müssen wir jetzt mal ein bisschen erklären. Also die Journalisten hören dir ja eigentlich ganz gut zu im Rahmen der 3,5, 5 oder gar 20 Minuten maximal, was ja schon viel ist im öffentlichen Rundfunk, die es so gibt. Ich werde in den Shownotes zur Sendung unter hybr.de, hybre.de ein paar Sachen verlinken. Nicht nur von dir, sondern auch von unserer Clubsprecherin Konstanze Kurz und ein paar andere Sachen gibt es da auch noch. Ja. Und natürlich kann man, wenn man nach Palantir googelt und den ganzen Herr der Ringe-Kram filtert, kommt man relativ schnell auf eine ganze Menge Webseiten, die mehr oder weniger gut das Problem schildern. Ja. Und es ist mal wieder so eine Situation, das geht alle an. Das ist eine politische Gesamtbedrohung, selbst für Leute, die mit vielen Dingen in unserer Gesellschaft nicht einverstanden sind. Also ich sag mal, von Linkspartei bis AfD könntest du Gründe finden, warum du das nicht haben willst.
Ja.
Es gibt im Moment einige Parteien, die mehr als andere so im Bereich des Polizeirechts der Länder dazu neigen, Palantir einzuführen oder dem zumindest keinen Widerstand entgegenzusetzen. Warum das so ist, kann man zum Teil erklären, zum Teil muss man spekulieren. Manchmal ist ja auch Dummheit und Lobbyismus eine Erklärung. Die
ja, in diesem Fall nicht.
Das, nee, das kriegen wir dann gleich, ein bisschen hin. Es hat schon so ein bisschen mit verschiedenen Bildern davon zu tun, in was für einer Gesellschaft man irgendwie mal leben will. Wir haben hier in Berlin gerade das so einen klassischen Lehrbuchfall, nicht der verdachtsunabhängigen Kontrollen an Bahnhöfen, also jetzt im gesamten ÖPNV, wo einfach mal geguckt werden kann, ob du ein Messer einer bestimmten Länge dabei hast. Naja, und da wir in Deutschland keine Forbidden Fruits haben, nicht, also alles, was dann noch so bei dir entdeckt wird, dient natürlich auch den polizeilichen Erkenntnissen, und das stört den gemeinen Nerd dann manchmal schon ein bisschen, wenn man irgendwie sein Leatherman-Tool irgendwie dreimal verpacken muss, damit es einem nicht in der S-Bahn weggenommen wird oder so. Ja, wie gesagt, solche, sagen wir mal, alltäglichen, jahrzehntealten Schlachten um die informationelle Selbstbestimmung, wie es das Bundesverfassungsgericht vor 40 Jahren mal genannt hat, die kriegen jetzt tatsächlich buchstäblich neue Dimensionen. Und auch eine völlig neue Bedrohung. Und wie immer bei so neuen Sachen ist es so, ja, wenn wir Nerds hier irgendwie in unserem Keller sitzen, uns das alles ansehen und ein bisschen wissen, wie solche Software funktioniert und uns richtig hart am Kopf kratzen und denken, ach du Schande, dann ist das eine Sache. Aber namentlich, sagen wir mal, so ein Berliner Landespolitiker durchschnittlicher Begabung davon zu überzeugen, dass er jetzt mal hingucken muss, das ist eine große pädagogische Aufgabe. Ja, an der wir seit Jahrzehnten versuchen zu arbeiten, denn es ist ja nun eine Sache, vermeintlich besser zu wissen, wie so gerade die technischen Dinge so laufen und wie technische und soziale Probleme miteinander interagieren. Das ist eine andere Sache, es Leuten beizubringen. Und da ist nun mal der gemeine Nerd auch nicht unbedingt immer der Beste. Das ist halt auch so. Da sind wir ja Nerds geworden und keine Werbefuzzis. Ist ja vielleicht auch gut.
Das stimmt.
Ist ja vielleicht auch gut so, ne? Ja. Aber das Dauerproblem ist mal wieder ein ganz akutes. Keine Ahnung, wie lange ich noch auf diesem Planeten bin und mir angucken kann, was aus der Nummer jetzt so wird. Aber das hat halt das Potenzial für ganz gewaltigen Ärger neben so vielen anderen Dingen. Mhm. Und ich sag mal voraus, Palantir und ähnliches Software und die Diskussion darüber, ja, das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen. Ne?
Sehr intensiv, ja.
Ja, fang mal da an, wo du möchtest sozusagen. Also okay. Ich denke hier insbesondere an die Leute, die immerhin schon mal diesen Podcast, diese Radiosendung hören, die vielleicht auch wissen, was ein Hackspace ist, da manchmal auch irgendwie verkehren, die privat beruflich was mit IT machen, denen Datenschutz nicht so völlig fremd ist, die sich jetzt aber fragen, ja, was zur Hölle ist denn das jetzt wieder?
Ja, dann fangen wir vielleicht mal direkt in die Vollen an und nehmen dann die Randthemen mit.
Yes.
Das Wichtigste ist erstmal, wie funktioniert Palantir, und daraus kann man sehr schnell ableiten, warum es ein grundsätzliches Problem in der Einhaltung der Verfassung ist.
Mhm.
Palantir Software funktioniert wie eine Plattform. Das heißt, ich kann verschiedene dieser Softwarekomponenten auf dieser Plattform nutzen und einsetzen. Die Polizei, also die Strafverfolgungsbehörden, aber auch deutsche Geheimdienste setzen Palantir ein, als auch privatwirtschaftliche Unternehmen, SAP, BMW, verschiedene Banken, Versicherungen und so weiter. Die setzen eben Palantir ein und sagen, okay, wir haben jetzt ca. 200 Polizeidatenbanken. Man speichert ja die einzelnen Auffälligkeiten in unterschiedlichen Datenbanken. Beispielsweise gibt es eine Sportdatenbank, in der sind Hooligans verzeichnet.
Ja, Gewalttäter Sport, genau.
Genau. Mhm. Und diese verschiedenen Datenbanken sind ja aufgrund der Verfassung und der Trennung der Daten ebenso separat aufbewahrt worden. Das hat ja einen verfassungsrechtlichen Grund. Unter anderem zwei Kriege und die Nazis und die SS, dass man da Dinge auseinanderdröselt. Und im Rahmen der Verfassung hat man diese Trennung eben absichtlich herbeigeführt. Diese Daten haben nicht alle eine Kennzeichnung. Das heißt, man hat Daten in der Datenbank, die nicht gekennzeichnet sind. Das wurde vor vielen Jahren schon stark bemängelt und gesagt, naja, wenn wir keine Rasterfahndung machen wollen, damit es verfassungskonform ist, dann müssen wir eigentlich die Daten entsprechend kennzeichnen und sagen, was ist eine Opferaussage, was ist ein Straftäter, der auch verurteilt wurde, was ist ein Gefährder, der eine Gefährderansprache bekommen hat, was ist ein Opfer, was ist jemand, der eine Strafanzeige gestellt hat, was ist jemand, der als Zeuge benannt wurde oder als Zeuge aufgetreten ist. Und all diese Kennzeichnungen kann man machen oder eben auch nicht. Und wenn man sie nicht gemacht hat, ist natürlich diese Recherche sehr schwierig, um sie konform zu machen. Denn ich darf ja nicht alle Daten für jede Abfrage nutzen. Sonst habe ich ja wieder eine Massenüberwachung und eine nicht verfassungskonforme Rasterfahndung. Diese nicht gekennzeichneten Daten, man hat damals versucht, im Projekt 2020 für die Polizeien zu sagen, wir kennzeichnen die dann auch und kümmern uns, das nachzuziehen. Hat man bis 2020 nicht geschafft. Dann hat man das Projekt umbenannt in P20 und gesagt, naja, irgendwann im Jahr 2000 irgendwas werden wir es schon hinkriegen. Man ist seit knapp 10 Jahren dran und hat immer noch nicht alles klassifiziert. Der BFDI Uli Kelber hatte vor ein paar Jahren zu einer Anhörung auch gesagt, okay, hat sich gebessert, die fangen an, Daten entsprechend zu kennzeichnen, aber die Historie muss noch nachgezogen werden, fehlt noch alles. Man ist also auf dem Weg, aber noch lange nicht angekommen und das ist natürlich unliebsame Arbeit und damit kann man weder populistisch noch irgendwie selfie-mäßig Bonuspunkte einholen. Und diese 200 Datenbanken, die möchte man jetzt eben analysieren. Und Palantir bietet dazu an, zu sagen, wir haben hier Software, ihr könnt uns eine Kopie der Daten geben. Wir bauen aus dieser Kopie eine Datenpipeline der jeweiligen Datenbanken. Diese Datenpipelines werden dann diese Daten in strukturierte, ontologisch aufbereitete, semantische Datensätze umbauen und das Ganze dann semantisch in unsere Datenbank sozusagen integrieren. Das ist also nicht eine Datenbank oder alle Datenbanken werden zusammengeschlossen. Die Polizeibehörden erklären gerne mal, ja, dann sind alle Datenbanken miteinander verwoben. Das ist natürlich Bullshit und irgendwie Augenwischerei, denn die Daten werden nicht nur miteinander verwoben, sondern sie werden semantisch miteinander aufbereitet
und verknüpft. Das müssen wir technisch gleich auseinanderdröseln. Genau. Also es ist ja auch da, wie gesagt, nicht bloß Bösartigkeit, sondern schlicht Dummheit. Also der Polizist, der sowas sagt, der begreift das nicht, was der Unterschied ist. Dem hat man eine Datenbank auch mal mit Karteikästen erklärt, glaube ich.
Das schon, aber diejenigen, die sich hier öffentlich zu Protokoll geben oder auch darüber reden, wissen schon sehr genau, was sie da besprechen und was sie sagen. Das ist genauso wie, da kommen wir später noch zu, wie das in Hessen oder in Bayern eingeführt wurde, nämlich, und das unterstelle ich knallhart, mit Vorsatz des Bruchs gegen die Verfassung, denn die wussten ganz genau, was sie da einführen, denn das sind oftmals auch Juristen, die genau das Gesetz verstehen und kennen und damit nicht versehentlich das missinterpretieren können und B, teilweise auch Leute, die Palantir eingeführt haben und genau wussten, wo sie gegen verstoßen und nachher die Korrektur
machen mussten. Also vielleicht mal kurz zurück sozusagen. Ein Ausfluss der Bürgerrechtsaktivitäten und der Datenschutzdiskussion der 80er, 90er, Nuller Jahre war, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt sowas wie Internet, wir haben Datenbanken und man darf nicht alle Daten einfach so für alles benutzen, sondern nur für den Zweck, für den sie auch mal erhoben wurden. Und wir kennzeichnen sie und vor allem ist es strengstens verboten, dass alle möglichen Daten mit allen möglichen anderen einfach mal zusammengeführt, umgerührt und so weiter werden. Zum Frust natürlich unter anderem von Sicherheitsbehörden, keine Frage. Palantir leistet nochmal was ganz anderes als nur das Zusammenführen von Datenbanken ursprünglicher Technik. Da kommen wir noch ein bisschen drauf. Mich erinnert das so ein bisschen an diesen wirklich erstaunlichen, naja, Wahnsinn ist das falsche Wort, aber an diesen doch sehr überraschenden Mechanismen, die bei sogenannten Large Language Models und KI gerade so laufen. Wenn man mal so genau erklärt bekommt, was da läuft, dann stellt man fest, Donnerwetter, das ist wirklich alles eine Dimension höher. Ja. Und so ist eben auch die Bedrohung hier. Auf der einen Seite passt sie nicht auf die bisherigen Bedrohungsmuster. Früher hatte man Polizeigesetze, da stand drin, das und das mit dem und dem verbinden ist nicht und das muss da und da gelöscht werden. Dann hatten wir irgendwann, was hat die EU je für uns getan, die DSGVO.
Ja.
Und können seitdem auch mal fragen. Wir haben Informationsfreiheitsgesetze und wir können sogar Löschungsanträge stellen und können sagen, hier Landeskriminalamt Berlin-Brandenburg, was hast denn du über mich gespeichert und brauchst das eigentlich noch? Wenn nicht, dann lösch das doch mal bitte. Alles schön und gut, aber Palantir macht sozusagen eine völlig neue Front auf. Umgeht, wenn ich das richtig verstehe, zum Teil auch Vorschriften, die nicht daran gedacht haben, dass es sowas wie Palantir mal geben könnte. Aber in einigen Bundesländern, das wirst du gleich noch ausführen sicherlich, gab es eben auch knallhart die Ansage, wir wollen das haben, okay, unser Polizeigesetz lässt das nicht zu, okay, unser Verfassungsgericht verbietet das, dann machen wir halt ein neues Polizeigesetz. Auch zum Teil wohl wissend, dass das wahrscheinlich auch wieder gegen die Landes- oder gar gegen die Bundesverfassung, also das Grundgesetz, verstößt. Mhm. Wir machen das einfach mal. Also Hessen war da, glaube ich, relativ weit vorne.
Hessen war insofern sogar weit vorne, dass der Beuys damals eine Delegation nach USA koordiniert hat und damit dann Palantir vor Ort präsentiert bekommen hat, auch bei den Behörden da. Und das war halt eine Verkaufstour und danach war sozusagen jeder Kopf gewaschen und alle wollten Palantir.
Das war die alte schwarz-grüne Regierung in Hessen. Jetzt
genau.
Ist ja schwarz-rot.
Schwarz-grün,
ja.
Schwarz-grün hat damals Palantir eingeführt und dafür gestimmt in Hessen. Übrigens auch in NRW und auch in Baden-Württemberg jetzt zugestimmt.
Was ja grün-schwarz
genau.
Ist. Ne?
Und in Bayern ist es die CSU, die es eingeführt hat. Da gibt es halt kein Schwarz-Grün, aber nee, die haben es an der
CSU
Stelle
adressiert. CSU Freie Wähler, nicht?
Genau.
Sind so deren.
Und insofern haben also Schwarz-Grün dafür gesorgt, aber auch da muss man ja Politik verstehen. Mhm. Die einzelnen Länder funktionieren sehr unabhängig voneinander und manchmal auch unabhängig vom Bund. Das hat ja auch Frau Faeser als Innenministerin kennengelernt, als sie für Hessen versucht hat, zu kandidieren, gleichzeitig Bundesinnenministerin war und dann nicht für Palantir stimmen konnte im Konflikt für Hessen und hat dann gesagt, naja, in der Rolle muss ich jetzt absagen, aber für Hessen kann man es einführen und da ist alles gut. Und in diesem Konflikt hat sie dann zum Glück für bundesweit absagen müssen, aber das zieht jetzt eben Dobrindt noch zweimal mehr gerade. Aber Hessen hat es, wie gesagt, damals konzipiert, diese Reise. Bayern hat dann einen Rahmenvertrag für alle Bundesländer verhandelt mit Palantir später, weil man gesagt hat, naja, jetzt hat zwar Hessen das und auch NRW. Mhm. NRW ist damals von, ich glaube, IBM Atlas auf Palantir umgestiegen. Mhm. Und Bayern hat dann diesen Rahmenvertrag gekümmert, den alle hatten. Und das ist der Grund, warum Baden-Württemberg gesagt hat, wir mussten schnell noch einen Vertrag in 2025 abschließen, den wir knallhart und heimlich irgendwie gemacht haben und zahlen jetzt jeden Monat 400.000 für die Software, die wir gar nicht einsetzen dürfen, weil ist ja noch kein Polizeigesetz da, was angepasst wurde. Aber wir haben 5-Jahres-Vertrag, kostet uns also 25 Millionen, aber es war ja günstig. Mhm. Der Vertrag wäre dann oder diese Rahmenoption wäre ausgelaufen und wir hatten fast 50% Rabatt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass Baden-Württemberg sogar noch krasser agiert und Steuergeld ausgibt für nicht nur ein Faschismus etablierendes Machtwerkzeug, sondern sogar ohne irgendeine Form von Rechtsgrundlage und jetzt einfach nur die Lizenz zur Nutzung hat und das nicht bedienen darf. Also insofern war Hessen da ganz vorne dran und hat das Ganze dann eingeführt, indem Tausende von PolizistInnen, von Polizeibehörden als auch vom LKA auf Palantir Zugriff hatten und alle Daten da drin eben über diese semantische Analyse als Rasterfahndung sozusagen rein integriert wurden und gleichzeitig abgerufen werden konnten bei jeder Abfrage per Mausklick und wussten ganz genau, was sie da tun. Aber man hat natürlich auch wirkmächtig gesehen, wie machtvoll dieses Tool ist und alle haben natürlich von dem süßen Nektar mal probiert und einfach schon Fakten geschaffen, die man dann noch ein bisschen garniert hat mit so Aussagen wie, in Hessen ist es das Innovation Lab 110, was Palantir betreibt faktisch und die haben eben öffentlich auch schon kommuniziert, naja, wir haben ja auch Terrorismus damit abgewehrt. Und das Paradebeispiel, was sie immer anbringen, weil man darf ja nicht darüber reden, ist ja alles geheim und so.
Ja, genau.
Ihr müsst uns vertrauen. Aber das eine Beispiel, was sie öffentlich nennen, ist, wir haben einen islamistischen Attentäter in Deutschland erwischt und ein Attentat verhindert. Der hat nämlich angekündigt und auch verschiedene Szenarien etabliert, dass er den amerikanischen Präsidenten mit einem Attentat irgendwie erwischt hätte. Und das haben wir hier in Deutschland bei einem Islamisten in Deutschland verhindert. Das klingt dann total krass. Und wenn man eine Runde drüber nachdenkt, also ein Islamist in Deutschland, der den amerikanischen Präsidenten per Attentat töten wollte, ist in Deutschland hochgenommen worden und damit haben die ein Attentat verhindert. Also ich stelle mir die Frage, wann Trump nach Deutschland gekommen wäre und er ihn wie hätte erwischen können oder und wie er dann in die USA gereist wäre. Das ist ja nichts, was man nebenbei beim amerikanischen Präsidenten hinbekommt.
Nee.
Aber das ist so diese Schutzstory, die sie bringen, die sehr krude klingt, muss ich ehrlich sagen. Alle anderen Stories können sie nicht erzählen, aber man weiß, dass sie, wie gesagt, viele tausend Menschen hatten, die etliche Abgriffe hatten. Seit das durch die Verfassungsklage von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen Hessen runter reduziert werden musste, haben wenige tausend oder hunderte Menschen da Zugriff. Da muss man sich auch die Frage stellen, aha, die arbeiten also alle in der Terrorismusabwehr. Spannend, wie viele Ressourcen die dafür haben. Und wenn man dann aber feststellt, sie hatten beispielsweise letztes oder vorletztes Jahr 2200 Abfragen in Palantir, dann gibt es ja nicht 2200 terroristische Aktionen, die sie verhindern mussten. Und es hat eine Analyse gegeben, wo dann auch durch eine Abfrage rauskam, von diesen 2200 Abfragen in Palantir war das absolute, überwiegende Großteil der Abfragen halt doch etwas wie Fahrraddiebstahl durch Banden. Das heißt, das ist natürlich vergleichbar Terrorismus, das ist ja organisierte Kriminalität, schwerste Straftaten und dann muss man natürlich sowas wie Wohnungseinbrüche und Fahrraddiebstahl über Palantir und eine Massenüberwachung und eine Rasterfahndung sozusagen prüfen.
Ich wollte dann nochmal drauf zurückkommen. Es ist also mal wieder das Problem, dass hier wirklich eine Problematik, die uns seit langem begleitet, einfach mal auf eine völlig neue Stufe gehoben wird. Früher, lange Zeit, war es ja schon so, also wer was weiß ich was, Gmail, Facebook und irgendwie WhatsApp benutzt, der musste sich immer schon darüber im Klaren sein, dass insbesondere US-Behörden einen recht kurzen Zugriff auf diese Daten haben, wenn sie denn irgendwie auf deren Nützlichkeit, auf dich als Person oder was auch immer aufmerksam geworden sind oder du durch irgendeinen Zufall in irgendeine Ermittlung geraten bist. Und unsere Sicherheitsbehörden und Geheimdienste betreiben ja mit denen anderer Länder auch einen, naja, mal schwunghaften, mal schwierigen Handel mit Informationen. Und da möchte man natürlich so als deutscher Geheimdienstler auch nicht so ganz arm dastehen. Und ist ja schon mal ganz gut, wenn man den Leuten irgendwie aus Langley, Virginia auch mal einen Tipp geben kann, der für die nützlich ist und nicht immer nur umgekehrt. Denn das Problem ist, die ganzen Regeln zur Nutzung von Daten und ihrer Verarbeitung und so weiter, die sind halt international. Und welche Rolle Polizei und Geheimdienste zueinander haben, ob es überhaupt so was wie Demokratie gibt und wie weit sie geht, ob es überhaupt ein Verfassungsgericht gibt, das ist von Land zu Land unterschiedlich.
Ja, also, aber dafür hat man ja dann den Workaround-Ringtausch erfunden und gesagt, naja, der BND schnüffelt dann im DCX 10% der Leitung ab.
Genau.
Im normalen Zustand ist 10% der Leitung oder 20 waren es sozusagen die vollständige Mitaufzeichnung aller Daten, weil die natürlich deutlich mehr Leistung in den Leitungen haben. Man hat einfach diesen rechnerischen Trick missbraucht, um zu sagen, wir haben eine vollständige Erfassung und hat dann eben alles außer Deutsche ans Ausland abgeliefert und gesagt, naja, halten wir ja ein, Weltraumtheorie und all so Quatsch.
Ja, ja.
Also das ist
kann
ja
man googeln, sehr
zu Recht zu Recht Lügen. Ja. Also das sind ja wirklich Juristen, die wissen, was sie da tun und das haben die mit Vorsatz missbraucht, um sich schön zu reden, dass das irgendwie machbar wäre. Und damit kann man natürlich jegliche Gesetzgebung ad absurdum führen, wenn nicht genug Checks and Balances, also Transparenz und auch Kontrolle existiert. Und das gibt es nicht nur bei den Geheimdiensten unzureichend, sondern eben auch bei den Innenministerien als auch bei den Polizeibehörden, die ja auch keine unabhängige Instanz hat, die prüfen, wenn ein Polizist oder eine Polizistin ein Problem hat, dann ermittelt ein anderer Polizist oder eine andere Polizistin. Das ist halt nicht unabhängig.
Also der Teil ist ja sozusagen Fortsetzung einer langen Geschichte, dass wir, die wir technisch ein bisschen mehr wissen, jetzt erstmal die etwas weniger wissen, aber gutwillig sind, informieren und überzeugen müssen, die dann diejenigen, die nicht ganz so gutwillig sind, aber immerhin überzeugbar sind, die das überhaupt rallen, was so läuft, bequatschen müssen und dass wir dann Gott sei Dank in Deutschland Verfassungsgerichte haben, wo man sich per Beschwerde hinwenden kann und dann zusammen mit Bürgerrechtlern irgendwie Rechte erstreiten kann, die dann oft mit jahrelanger Verspätung
leider, ja,
irgendwie das Schlimmste verhindern. Für eine Weile hat das ganz gut funktioniert, hat nicht in jedem Land immer gleich gut funktioniert. Auch in der EU gibt es da viel Licht und Schatten so, weil es natürlich auch in der EU Staaten gibt, die, sagen wir mal, seit Jahrhunderten unterschiedliche Verständnisse davon haben, wie so Staat und Bürger zueinander stehen und was der Staat mit dem Bürger machen kann und was nicht und so. Das ist ja kulturell durchaus verschieden. Also
das ist ja auch von Regierung zu Regierung unterschiedlich. Genau. Das sieht man dafür gut wählen als Beispiel von USA, aber auch von Israel gerade ganz akut.
Genau, so Wahlentscheidungen haben tatsächlich Konsequenzen.
Ja, genau. Genau.
Also der alte dumme Spruch, wie war das, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten, der stimmt nicht. Kann man gerade wieder sehr, sehr deutlich sehen. So ist das übrigens auch bei Innenpolitik und bei Palantir und so weiter. Also, also zurück zum Thema. Palantir wendet Wissenschaft und Technologie an, die unter anderem auch in KI geflossen sind und zum Teil auch daraus entstammen, wendet aber auch jahrzehntelanges Erfahrungswissen im Konstruieren und Zusammenführen von Daten unterschiedlicher Aufbewahrung und auch sehr, sehr viel Wissen über, sagen wir mal, menschliches Verhalten in sehr, sehr großen Gruppen und über Verhaltensmuster und so weiter zusammen in einer Art, wie das bisher noch nie der Fall war. Wie sowas funktioniert, das haben wir schon mal bei der einen oder anderen US-Wahl, aber auch bei der Brexit-Abstimmung oder so gesehen. Manche sagen ja auch, dass diese ganze wüste Datensammelei der Doge-Behörden in USA vor allem dazu dient, mal eine zentrale Datenbank aller US-Amerikaner abzugreifen. Die ist nämlich schwer zu kriegen.
Und das ist eine Palantir-Software, in der all das gerade mit Data-Pipelines eingebaut und semantisch integriert wird. Genau.
Sodass und damit, damit kannst du Wahlen manipulieren.
Damit kann man auch Leute deportieren oder Todeslisten raus extrahieren, sexuelle Ausrichtung, religiöse Ausrichtung, alles auf einen Mausklick zusammen generieren und sagen, alles klar.
Also wir stehen jetzt sozusagen mit Palantir, seiner Einführung und dann natürlich auch in Betriebnahme und im jahrelangen Gebrauch, stehen wir nicht gleich und sofort, aber möglicherweise binnen weniger Jahre vor dem Szenario, was wir mit allem Datenschutz und allen Verfassungsbeschwerden und sonst wie jahrzehntelang halbwegs erfolgreich haben verhindern können, nämlich dass es eine Stelle gibt, die kein einzelner Mensch mehr überblicken kann und deren Arbeitsweise auch kein einzelner Mensch mehr nachvollziehen kann.
Naja, die Arbeitsweise kann man schon sehr genau nachvollziehen, denn dieses ontologische Modell, was wir benutzen, das ist ja so ein Struktur- und Organisationsprinzip von diesem Palantir-Systemverbund oder diesem Betriebssystem dieser Plattform, in dem diese semantische Konstrukt sozusagen dafür sorgt, dass man ein formales Modell hat, was diese ganzen Entitäten, die da drin definiert werden. Ne? Ich als Mensch werde eine Entität, habe Eigenschaften wie ein Geburtsdatum oder einen Namen, ein Nickname. Ich habe eine Beziehung zu einer anderen Entität, das ist dann ein Fahrzeug, das hat da so das Kennzeichen, hat die und die Farbe und so weiter. Das heißt, die ganzen Eigenschaften und Beziehungen und die Entitäten selbst und auch das Konzept und damit auch eine vollautomatisierte Datenverarbeitung und auch Entscheidungskette oder so kann ich mit so einem semantischen Modell sehr gut realisieren. Und Palantir hat ja auch den Vorsprung. Sie haben die ersten 17 Jahre, sie existieren knapp 20 Jahre, die ersten 17 Jahre keine schwarze Null gemacht. Sie haben Geld bekommen vom amerikanischen Militär und von den amerikanischen Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden. Und das Ziel war nicht, Geld zu verdienen, sondern das Ziel war, nachhaltig diese Big Data und Datenanalysen in sehr strukturiert vorzunehmen und auf Mausklick präsent zu haben.
Ja, und zwar auf eine völlig neue Art und Weise, die so bisher nicht da gewesen ist.
Korrekt.
Und das heißt auch, wie gesagt, 17 Jahre schon im Schatten, das ist nicht ganz neu. Auf die Leute, die da so hinterstehen, kommen wir noch. Und das sind wir eigentlich an der Stelle, wo wir, sagen wir mal, auch den technisch vorgebildet mal sagen müssen, was jetzt das völlig neue Ding ist. Zunächst mal bitte bei allen Linguisten und allen Philosophen. Ontologie meint im Sinne der Informatikwissenschaft was anderes als in der Philosophie, wo es die Lehre vom Ding an sich und dem Seienden ist. Semantik hat nichts mit der Linguistik zu tun oder allenfalls mit Computerlinguistik.
Genau.
Versuchen wir es mal hinzukriegen. Also wenn ich in der Informatikwissenschaft von einer Semantik spreche, dann ist das die Verknüpfung von Daten, denen bestimmte Eigenschaften in wohlstrukturierter Weise zugeschrieben wurden. Grob, ja, korrigier mich. Und Ontologie ist bisher in der Informatikwissenschaft noch relativ wenig benutzt. Ontologie meint hier eine avancierte, über das Alltägliche hinausgehende, vieldimensionale Begriffsbestimmung und Erschaffung.
Das ist auf der Metaebene vollkommen korrekt dargestellt. Und wenn wir das jetzt ganz konkret auf Palantir münzen, dann ist die Ontologie von Palantir ein digitaler Zwilling der Organisation, also der Strafverfolgungsbehörde. Und die Daten, die Prozesse, die Regeln, die Nutzerinteraktion werden alle in einem einheitlichen Modell strukturell und zentral zusammengeführt. Und dieses Wissen kann man dann natürlich maschinell supergeil verarbeiten. Und wir sind noch gar nicht bei KI, denn diese Verarbeitung und diese logische Verknüpfung all dieser Daten und Entitäten, das ist eigentlich, womit man nicht nur Zusammenhänge und Rückschlüsse ziehen kann, sondern auch diese steuerbaren Aktionen daraus ableiten kann. Das ist also wirklich das, was man quasi 20 Jahre lang mit den Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden aufgebaut hat, um diese Daten in eine Pipeline, in eine Semantik zu überführen und dann auch wirklich sehr strukturiert in einem System vorzuhalten. Es gibt, da können wir nachher noch drauf zukommen, ein KI-Modul, was man auch noch draufpacken kann und viele andere Data-Pipelines. Aber das ist erstmal der Kern, wo man sagt, läuft sogar abgeschlossen in einer hermetischen Umgebung, gibt es kein Internet, gibt es keine, wir haben nur die Daten, die wir ganz gezielt da einbringen wollen und machen nichts mit KI, sondern mit echten, also ist es sozusagen das Gegenteil von KI, nicht ich werfe Software auf Daten und versuche was rauszulesen und da ist so eine Fehlerquote, sondern ich habe die Daten absolut strukturiert und kann dann natürlich ganz genau mit Fakten arbeiten, die technische Fakten sind oder Eigenschaften als Fakten, aber nicht im Kontext natürlich irgendwie gesehen werden, wie der Mensch das tut. Also Beispiel, ich saß im Bus oder im Flieger genau neben der Person, die jetzt als Terrorist irgendwie auffällt und dann sagt man, der hat ausgerechnet neben dem gesessen, jetzt erklär doch mal, warum du da gesessen hast, weil die Semantik sagt ja jetzt, du bist irgendwie sehr intensiv mit dem in Berührung gewesen und dabei war es wirklich Zufall oder was auch immer und dann bin ich plötzlich in einem Verdacht, ohne dass ich eigentlich verdächtig hätte sein sollen und muss mich plötzlich begründen für etwas, was, naja, Zufall ist halt oder wo ich überhaupt nicht weiß, was die von mir wollen, ja, weil ich einfach verdächtig geworden bin durch diese semantische Korrelation der Beziehung der zwei Entitäten.
Also vielleicht muss ich das, was ich zuvor sagte, da ein bisschen genauer fassen. In der Tat, Palantir und so weiter, das ist nicht KI, aber es hat die letzten Jahre sozusagen geerbt von der neuen Technologie, auch im Informatik-Sinne, die sowas wie Large Language Models, also landläufige KI, heute möglich gemacht haben. Ja. Wir haben hier an Bord der Seabase einen KI-Forscher, der erzählt mir, dass in den Modellen, die er arbeitet, einfach mal Vektorenrechnung stattfindet mit Vektoren, die 1500 Dimensionen haben. Ui. Wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, kann sich dann plötzlich erklären, warum Stromverbrauch und die Weltproduktion an Grafikkarten jetzt plötzlich irgendwie tatsächlich messbare Größen in der IT-Industrie sind. So, wenn ich sowas verarbeiten kann, dann habe ich im Vergleich zu vor 20 Jahren enorme Fortschritte in der Mathematik und der Informatik gemacht. Und diese Fortschritte sind eben auch in Palantir eingeworfen. Das heißt, das Zusammenführen von Datenbank geschieht auf buchstäblich viel höheren Dimensionen, als das die Polizisten der 80er und 90er Jahre oder der Stasi oder so sich jemals erträumt haben. Und sie geschehen auf einer Ebene, die weit höher ist als das, was der normale Homo sapiens sapiens, der hier rumrennt, überhaupt kognitiv erfassen kann. Ja. Das habe ich gemeint.
Ja, das ist auch korrekt. Und als Bonus obendrauf bietet ja Palantir noch das AIP, das Artificial Intelligence Platform, was dann auch nochmal wirklich die LLM oder die KI anbietet, auf diese Datensätze zu schmeißen, die schon semantisch sehr strukturiert sind oder sogar Low-Code-Entwicklungs- und Analyseplattform bereitstellt und vieles mehr, sodass man also auch an der Stelle alle Vorteile der KI und alle Möglichkeiten der KI zusätzlich zu dem ontologischen Strukturmodell noch on top oben drauf werfen kann. Also wir haben wirklich das Gefährlichste mit dem Strategischsten zusammengerührt und in diesen 20 Jahren sehr, sehr nachhaltig und langfristig konzipiert, wie man das ultimative Machtwerkzeug baut, eine volle Kontrolle von Daten zu machen und eben auch zu sagen mit diesen Data Pipelines, wie kann ich noch mehr Daten in sehr strukturierter einfließen lassen. Und an den 200 Datenbanken haben wir es ja jetzt exemplarisch gemacht. Ich kann aber natürlich auch aus Überwachung, aus irgendwelchen Staatstrojanern, aus stillen SMS, aus allen möglichen anderen Ermittlungsdaten, die ich da reinspiele, nochmal strukturiert Daten einführen. Ich kann von Data Brokern Massendaten kaufen. Ich kann diese rein integrieren. Ich kann auch natürlich die gesamte Internetinformation da einspielen lassen, ja, soziale Medien, Kommunikation, die man öffentlich getan hat, Bilder, Videos und so weiter. Aber natürlich auch in den 200 Datenbanken stecken Fahndungsfotos, da stecken Videos, Überwachungskameraaufzeichnungen etc., die ich auch in Palantir strukturiert einspielen kann und dann beispielsweise mit diesem KI-Modul sagen kann, ich hätte jetzt gerne Gesichtserkennung, ich hätte gerne eine Bewegungserkennung, also genau. eine, wenn jemand auf einem Video daherläuft, kann es anhand der Bewegungsmustererkennung sagen, na, das ist mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit die Person. Ich kann damit viele andere Dinge auch noch korrelieren. Palantir bietet auch Möglichkeiten, Eigenschaften von Menschen zu klassifizieren als hat eine Narbe, hat eine Tätowierung, die wird dann auch gleich klassifiziert und auch als Bild gegebenenfalls da eingespielt oder wiedererkannt. Also das hat schon sehr umfängliche Funktionen, die mit und ohne KI, mit und ohne Semantik wirklich hochoptimiert aufeinander professionalisiert wurden.
Und auch da wieder, genau, bei Gesichtserkennung und bei sozusagen sozialer Kartierung und so weiter, der Computer-TM, der interessiert sich im Zweifel nicht für den Menschen Manfred Meier, der da irgendwie rumläuft. Der interessiert sich erstmal für alle, die da rumlaufen. Und ob der Manfred Meier heißt, das wird gegebenenfalls später mal interessant, wenn man da Muster sucht.
Naja, erstmal erkennt er ja alle und adressiert alle und macht eben diese Rasterfahndung und sagt, die kommen alle in diesem Geschehnis vor. Das heißt, ich habe die Beziehung an dieser Stelle miteinander. Und das ist ja genau der Grund, warum man sagt, selbst Unschuldige, die verdachtslos sind, werden erstmal mit Geraster fahndet. Und anschließend kann man vielleicht, so wie jetzt in Hessen nach dem Verfassungsurteil durch die Gesellschaft für Freiheitsrechte sagen, im Nachgang schwärzen wir. Aber eigentlich haben sie dadurch zu spät geschwärzt, denn sie machen ja immer noch die Rasterfahndung und schwärzen dann eben unbeteiligte Informationen aus.
Genau.
Aber auch da ist es zu spät. Das ist nicht das, was unsere Verfassung eigentlich sagt.
Ja, und jeder, der sich mal mit sozialwissenschaftlicher Statistik auseinandergesetzt hat, der weiß eben auch, man braucht da wenige hundert Individuen, auf die bestimmte Patterns irgendwie matchen. Und der Rest ist dann gute alte Polizeiarbeit. Also da kannst du anonymisieren, so viel du willst. Ja. Das ist dann wirklich überhaupt gar kein Problem mehr. Und du kannst auch im Nachhinein, du kannst alles Mögliche anonymisieren. Du, selbst wenn du auf sowas wie Palantir den perfekten deutschen Datenschutz kippst und die Ressourcen dazu, hättest du immer noch ein in seinen Auswirkungen nicht mehr vorhersehbares Konstrukt aus vielleicht anonymisierten, aber jederzeit leicht wieder de-anonymisierbaren Verhaltensvorhersagemodellen, muss man ja sagen.
Genau, also das System ist einfach seit Jahrzehnten darauf gedrillt, genau das machen zu können und das macht es hochprofessionell. Deswegen brauchen diese Data Pipelines, die ja Palantir-Mitarbeitende in den LKAs aufbauen. Es ist so, dass in NRW waren es 2 oder 3 Mitarbeitende, die da durchaus regelmäßig vor Ort waren. In Bayern sind es 7. In Bayern ist ja auch bekannt geworden, man hat nicht nur Testdaten gehabt, sondern Echtdaten als Testdaten genutzt, weil man natürlich diese echten Data Pipelines bauen wollte und hat auch da wieder vorsätzlich gegen das Gesetz gehandelt, aber es hat halt keine Ergebnisse, dass irgendwelche Auswirkungen oder Sanktionen entstehen. Und insofern hat Palantir als Konstrukt, die ziehen sich ja immer zurück und sagen, naja, wir machen ja nur Datenspeicherung oder bieten das Modell, wir haben ansonsten, also wer da was einspielt und so, ne, sind wir voll nicht unschuldig, also unschuldig und so, haben wir nichts mehr zu tun. Das ist natürlich Bullshit, ja. Weil sie genau das Konstrukt dafür gebaut haben und dann sagen, ach so, das wird dafür genutzt, na, das ist ja seltsam, das empfehlen wir ja gar nicht. Also schon, aber also wir sind ja nicht die, die das Gesetz einhalten müssen, sorry, wir haben da nur so eine Lizenz geliefert für die Mieter einer Software,
ja.
Und bauen natürlich diese Data Pipelines so, wie das derjenige, der uns den Auftrag gibt, macht oder sagt, okay, das ist offensichtlich nicht für die Verfassung, aber never mind, wir kriegen ja Geld dafür und das,
naja,
war
der
Auftrag.
Nicht nur kriegen Geld dafür, man kann damit ja auch Geld verdienen. Ich bin ja Ökonom von Anfang und kann mir das manchmal nicht verkneifen. Also ich finde das schon immer lustig, wie die Leute stark unterschätzen, wie viel Geld damit verdient wird, dass halt geguckt wird, was sie denn so auf Facebook und in WhatsApp so treiben.
Ja.
Indem einfach Werbetreibenden verkauft wird, okay, wenn du da und da hingehst, dann triffst du die Leute, die wahrscheinlich dies und jenes Produkt brauchen. Mit Palantir-Technologie kannst du das geradezu biografisch aufführen. Da kannst du möglicherweise sagen, so, ich habe jetzt in der 11. Klasse der weiterführenden Berliner Schulen folgende 573 Jugendlichen, die ein enormes Potenzial für dies oder jenes haben, dann kannst du möglicherweise Recruitern oder Personalabteilungen Adressen verkaufen oder auch einfach nur Merkmale oder einfach nur sagen, auf den und den Veranstaltungen vom Chaos Computer Club, da findest du diese Leute, da solltest du vielleicht mal es mit Werbung versuchen. Okay, schlechtes Beispiel, wird irgendwie schwierig. Aber zumindest wissen diese Institutionen, die mit dem Polizei und Staat nichts zu tun haben und mit demokratischer Kontrolle auch nicht, wissen da ganz genau, wo sie nach wem suchen müssen.
Und die setzen noch nicht mal Palantir ein und können das schon so genau. Und beispielsweise,
ich glaube, die haben sogar Angst. Ich glaube, Palantir könnte vielen von deren Modellen den Rang ablaufen.
Theoretisch auch, ja. Ich habe ja beispielsweise 20 Jahre in der Kreditkartensicherheit gearbeitet. Und natürlich hat man da auch Profiling fürs Fraud-Management und versucht, Fraud zu verhindern. Und da gab es natürlich auch Menschen, die sehr, sehr genau vorhersagen konnten oder vermeintlich vorhersagen konnten, ob das jetzt eine Transaktion von dieser Person ist oder nicht, das Missbrauch ist oder nicht. Und die haben dafür natürlich auch sämtliche Daten zusammengeführt, die man irgendwie zusammenführen kann und Wahrscheinlichkeits- und Hochrechnung gemacht. Da gab es kein Palantir, da gab es keine KI und die haben schon ein halbes Jahr im Voraus sagen können, okay, die zwei werden sich trennen aufgrund der Kontenbewegung, weil den Kredit fürs Haus werden dann nicht mehr zwei abzahlen, sondern einer oder so. Das war nebenbei in Ende der 90er, Anfang der 2000er schon völlig normal, dass ein Kreditausfall in so einer Form berechnet wurde oder dass eben Unternehmen da gesagt haben, naja, mit unserem Fraud Profiling garantieren wir dir eine Fraud-Chargeback-Rate von unter 1%. Wenn sie höher ist, dann zahlen wir das und du musst nur das Prozent an uns abdrücken. Wenn es aber niedriger ist, ist das unser Gewinn. Und die haben wirklich viel Gewinn gemacht und verdammt viel Umsatz, weil sie eben diese Analysen gemacht haben.
Klar.
Also lange vor Palantir gab es schon den gläsernen Bürger, die gläserne Bürgerin, aber mit Palantir ist das nochmal auf einem ganz anderen Niveau.
Ich erinnere mich an den Dauerstreit von Chaos und Umgebung gegen die Schufa und die Offenlegung ihrer Scoring-Algorithmen und wer hier Kredit kriegt und wer nicht und so weiter. Ja. Das ist ja eben das nächste Problem. Also selbst wenn wir den perfekten Datenschutz über Palantir hätten und wenn wir vertrauenswürdigste, souveräne Behörden der EU hätten, würde ja dieser Spillover trotzdem irgendwann über uns kommen.
Also zum einen das und zum anderen wird Palantir dir ja immer noch bei so einer Abfrage sagen, naja, der war's, also der, den du suchst, ist diese Person mit 83% Wahrscheinlichkeit.
Ja, genau.
Und dann kann ich immer noch nicht exakt transparent nachvollziehen, warum das so ist, aber anhand dieser semantischen Verknüpfung der Daten kann ich natürlich tief drin rumwühlen und gucken und sagen, naja, das sieht schon echt aus oder so. Und habe dann ganz nebenbei alle anderen noch mitgefiltert und mitanalysiert.
Genau, und dann mache ich Politikberatung, so wie damals Cambridge Analytica bei dem Brexit, die sonst wieder sagen, hier gibt es einen hoffnungsvollen jungen Politiker, der ist zurzeit und der Partei, der hat die und die Netzwerke, dem könnten wir jetzt genau erzählen, wo er hingehen muss und wo sich's für ihn überhaupt nicht lohnt. Oder könnten ihm sagen, weißt du was, du könntest eigentlich mal die Partei wechseln, dann würden deine Chancen auf irgendein Amt sich verzehnfachen. Könnten vielleicht dann auch noch irgendwie sagen, Mensch, es gibt dann auch noch die und die Sponsoren, die hätten ein hohes Interesse an einem Politiker dieser Art in genau diesem Wahlkreis, die würden das vielleicht finanzieren und so weiter. Das passiert in den USA zum Teil ja schon.
Das ist Manipulation von Menschen und Manipulation
ihrer
Denke in Massen.
Und ohne dass sie es merken.
Genau das hat Cambridge Analytica gemacht, das hat aber auch Team Jorge in Israel gemacht, die ja Wahlmanipulation als ihr Credo verkauft haben, weil sie das aus den israelischen Geheimdiensten und dem Militär gelernt haben und das in der Zweitverwertung nach dem Militär gesagt haben, machen wir auch wirtschaftlich.
Ja, oder Putin mit seinen ganzen Geschichten. Also ich erkenne an dem ganzen an dem ganzen Putin-Kram, der so über Telegram-Kanäle und sonst wo ausgekippt wird und wo so die alle möglichen dümmstmöglichen Individuen jetzt die Wahrheit TM rauslesen. Ja, das ist, das erinnert mich an die sowjetischen Methoden von Anfang der 80er, als keiner einen Computer hatte und es kein Internet sonst wie gab. Aber der Dummheitsgrad war ganz, ganz ähnlich. Da gab es auch Leute, die abonnierten irgendwelche Newsletter, damals auf Papier und hatten so die Wahrheit TM gepachtet und tauchten damit dann zum Beispiel bei der neu gegründeten Grünen Partei auf Versammlungen auf und die rählten das Ganze erstmal vollständig und so. Das kannst du natürlich heute alles sehr, sehr, sehr viel schneller machen.
Per Mausklick, ja.
Ja, per Mausklick. Und wieder so eine israelische Firma verkauft das dann so als Demokratie 3.0 sozusagen.
Ja,
wer
genau.
Wer die besseren Computer und so hat gewonnen und guck mal hier und nicht. Und
Herr Kunz fand das ganz toll in Österreich.
Ja, Herr Kurz, ja zum Beispiel, was soll man denn machen? Vielleicht hat der Herr Kurz in Österreich tatsächlich jahrelang gar nicht gemerkt, dass er manipuliert wird, eingekauft wird, bestochen wird und so weiter. Das wird
bestimmt gewesen sein, deswegen hat er jetzt auch als CEO oder so von, was ist das, Dreamlabs oder so,
so einen Job in dieser Industrie hat er jetzt.
Diese krude Überwachungsfirma.
Einen anderen kriegt er ja auch nicht mehr. Ne?
Also die anderen, die in dieser Firma als Co-Founder auftreten, sind ja zum Beispiel zwei, die damals aus der NSO Group, Staatstrojanerüberwachung, kommen. Und diese Firma hat ja drei Hauptsitze, eins in Israel, eins in Österreich und eins in Arabischen Emiraten.
Ja, guck mal,
das zeigt man uns sich ziemlich genau, was deren Programm und Portfolio ist.
Ja, da kommen wir jetzt langsam mal so in die gesellschaftlichen Kreise, in denen solche Software so entsteht und benutzt und weiterentwickelt wird. Genau. Also in Österreich kann man dann weitergucken, man kann mal den Namen Julian Hessenthaler googeln. Man kann aber auch mal gucken, was Jan Masalek, der von Wirecard denn so getrieben hat. Auch das ist interessant, wo wieder, wie soll ich sagen, zusammenwächst, was zusammengehört. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat irgendwie gerade eine schöne Podcast-Reihe, wir verlinken sie mal, über das Leben und Werk von Peter Thiel irgendwie
genau, am zum Markt. Einen das und es gibt jetzt auch eine neue Deutschlandfunk-Podcast-Reihe Tech Bro. Die können wir ja auch nochmal.
Tech Bro Dreams oder sowas.
Genau, irgendwie sowas. Die verlinken wir dann auch nochmal. Die ist gerade frisch raus. Die ist auch sehr, sehr gut und zeigt Hintergründe auf.
Ja.
Aber wir können ja generell mal, ich meine, da kann man ja mal
wollen wir mal Verschwörungstheorien
Bogen drüber ziehen. Naja, also das Problem ist ja, dass die ganzen Tech-Bros in USA halt sehr viel Macht haben, sehr viel Geld haben, was sie für den Machterhalt und Machtmissbrauch ausreizen und sie eigentlich dann beispielsweise wie Google eigentlich als Werbeverkäufer auftreten, sich aber als Tech-Firma bewerben oder Amazon, was ja eigentlich ein Logistiker war und immer noch versucht zu behaupten, wir sind kein Logistiker, wir sind eine Tech-Firma. Insofern versuchen die alle irgendwie so einen komischen Deckmantel darüber zu packen, aber sie sind alle in ihren Ideologien doch sehr machtmissbrauchend und Peter Thiel, der mit Alex Karp Palantir gegründet hat, sagt er ganz klar an, dass eine Freiheit mit der Demokratie nicht vereinbar ist. Er meint nur nicht unsere Freiheit, sondern die Freiheit als Unternehmer. Und deswegen will er ja Freedom Cities in USA etablieren und als finaler Schlussstein sozusagen von Curtis Yarvin abgeleitet, die USA als Autokratie führen, ein CEO an der Spitze und dann gibt es keine Rechtsregelungen mehr und diese rechtsfreien Räume. Das Smart City oder Freedom City Konzept wird ja teilweise schon propagiert und das sind halt Umgebungen, wo alle diese Tech-Bros ihre Firmen platzieren wollen und ohne Rechtsgrundlagen und Aufsichtsbehörden, beispielsweise Gentests, Atomtests, Raketentests, autonome Waffensysteme-Tests und alles mögliche andere machen wollen. Damit ist natürlich dem Missbrauch und der Verunglimpfung irgendwie Tür und Tor geöffnet. Genau. Und
er ist halt derjenige, der... Tür und Tor, weil wir uns am Ende der Sendezeit nähern. Okay, weiterhören auf hybr.de, hybre.de, falls ihr das hier auf FM hört, da gibt es die ganze Sendung zum Download. Reden wir weiter.
Genau.
Also es gibt eine politische Dimension dahingehend, dass man sich hier nicht nur Technologie einkauft, sondern sagen wir mal auch ein Milieu, was durchaus gewisse Erfolge verzeichnet hat schon, sowas wie Brexit, sowas wie Trump, was möglicherweise Herrn Putin gerade ganz schön alt aussehen lässt.
Und ein Project 2025 gerade umsetzt, was genau. Auch sehr steile Ansagen enthält und genau. Auch zu einem mehr als 50%, weit über 50% schon etabliert wurde durch Gesetzesänderungen und Erlasse.
Ja, genau. Ja. Was interessanterweise auf der deutschen Rechten bisher nicht so angekommen ist. Und wie gesagt, also auch Leute, die selber als Rechte betrachten in Deutschland, müssten wahrscheinlich auch die Ohren spitzen und sich mal ganz genau überlegen, was sie sich hier über den Hals holen. Ich habe ja, es ist kein Guilty Pleasure, es ist das Gegenteil. Also wie soll ich sagen, aus chaosmäßigem Patriotismus unterziehe ich mich der Medienkompetenzübung, regelmäßig rechte Podcasts zu hören. Das ist hart. Ich sortiere die aus, die völlig dumpf sind oder direkt aus Putins Psychologielaboren kommen, sondern so auf die Genuiden oder so.
Ich wollte gerade sagen, das ist ziemlich krude und kaputt, aber ich recherchiere sehr viel über Palantir, über Peter Thiel und diese Tech-Bros. Und das ist ein tiefer Sumpf. Ich habe vor ein paar Monaten einen der paar Artikel auf Golem geschrieben, wo ich ein bisschen tiefer recherchiert hatte.
Kannst du mir den auch nochmal geben für die
Shownotes? Genau, die kann ich hier gerne geben, aber als ich mich da sehr intensiv 2 Wochen so richtig nur mit Palantir und diesem ganzen Ideologiegehabe befasst habe, wo zu dem Zeitpunkt auch Leute gesagt haben, nein, da kannst du nicht reinschreiben, Faschist oder Autokratieförderung oder so. Ja. Und ich habe gesagt, doch, hier sind die Beweise. Und dann, oh, es gibt tatsächlich Referenzen. Und
genau, Faschismus 2.0 sozusagen.
Ich habe wirklich nach diesen 2 Wochen war ich durch und habe erstmal mehrere Wochen nirgendwo irgendwas veröffentlicht oder geschrieben.
Ja.
Also höchstens gesprochen, aber nicht mehr geschrieben, weil ich sagte, ich kann nicht mehr. Das
natürlich,
war
das, was
ein
man
so
darf
tiefer
finden.
Sumpf und es sind ja halt nicht Verschwörungstheorien, es sind Fakten, die man recherchiert.
Das, was
das
man
ist
da
so
findet,
widerlich, das, unglaublich.
Das müsste eigentlich sogar die Rechten, die jetzt nicht einfach nur den üblichen Putin-Kanal auf Telegram nachplappern, sogar die sehr, sehr stark beunruhigen, wollen wir mal so sagen. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Wir haben ja in Deutschland auch, also es ist auch interessant, so im rechten politischen Spektrum, also was so BSW, AfD und so weiter. Bisher relativ wenige Leute, die so an diese Tech-Pro-Szene so richtig anschließen. In anderen Ländern ist das ein bisschen anders. Also ich weiß von Freunden und Bekannten so, in Polen ist das ein bisschen mehr shady. Auch in der Tschechischen Republik, wo ich nur ganz wenige Leute kenne, sagt Leute, na, man hält das zumindest für möglich. Auch so etwas seltsame Geldflüsse sind auch so die Frage, wer sich da mit wem verbündet. Das weiß man eben nicht so ganz genau.
Na, erste Verbindung in Deutschland gibt es tatsächlich ist es jetzt bekannt geworden, dass irgendeine deutsche Politikerin hatte sich beim Orban auf einem Fest blicken lassen.
Ja, Saskia Ludwig von der CDU Brandenburg.
Die war
gerade in Ungarn.
Die war dann fröhlich mit der Alice Weidel da irgendwie am rumlachen und diskutieren.
Ja.
Und auf dieser Veranstaltung war auch Peter Thiel.
Ach.
Der war natürlich auch nicht weit
bei
diesem Clan.
Na gut, klar, der ist natürlich bei Viktor Orban und Konsorten, logisch.
Aber insofern sind diese Verbandlungen und Geflechte ja schon sehr nah. Und Thiel und Musk haben ja eine Historie.
Genau, Vergangenheit.
Diese PayPal-Mafia nennt man das ja auch, dieser Verbund. Das sind alles die jetzt als Tech-Bros bekannt geworden sind. Und Peter Thiel hat ja mit Musk sozusagen diese Doge und Abgriff der amerikanischen Daten und so weiter gemacht. Aber auch Musk kollaboriert ja sehr gerne mit der AfD und anderen. Also das ist schon ein Sumpf und ein Miteinander, was mal enger, mal weiter gefasst ist.
Ich wollte sagen, das ist jetzt kein organisierter Sumpf, wahrscheinlich im Sinne von gemeinschaftlichen Listen oder sowas, sondern
aber gemeinschaftliche Ziele und Ideologien.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind sagen wir mal, vielleicht einfach Sympathien oder auch nur Nützlichkeitsbeziehungen, die da
das
eben
sind für Thiel sind das immer Nützlichkeitsbeziehungen.
Ich empfehle
Thiel ist definitiv jemand, der nur, also der ist ja wirklich jemand, den man in vielen gut recherchierten Beiträgen als Strippenzieher im Hintergrund klassifiziert. Und das kommt nicht von ohne Grund. Der ist wirklich ganz massiv im Hintergrund am Agieren, während eben ein Musk, ne, dieses Kettensäge auf der Bühne-Typ ist und die Tanzfigur. Aber Peter Thiel geht sehr, sehr strukturiert im Hintergrund vor. Und das sieht man auch spätestens dann, wenn ein Trump in der Runde, die er damals da einberufen hatte, wo alle Tech-Bros sozusagen einmal im runden Kreis da gesessen haben, saß Peter Thiel an der linken Seite von Trump, ganz unauffällig und ganz dezent. Und der Erste, dem er ausführlichst gedankt hat, war Peter Thiel, ein wahnsinniger Mensch, total toll, hat seine Hand genommen, drauf getätschelt und im Endeffekt gesagt, das ist der Macher. Und man sieht, wie es ihm ein bisschen unangenehm ist, weil er steht nicht gerne im Rampenlicht. Er macht lieber dieses Strippenziehen im Hintergrund. Und das hat er eben beispielsweise auch gemacht. Er wird auch bezeichnet als Königsmacher, weil er eben J.D. Vance als Vizepräsident aufgebaut und platziert hat. Das heißt, Peter Thiel hat alle diese Beziehungsgeflechte zur PayPal-Mafia, zu den Musks dieser Welt, aber er hat eben auch diese Kontakte zu all diesen Regierungen und Beziehungsgeflechten und er mag auch immer sozusagen diesen Kontrast suchen oder das Gegengewicht zu sein. Er hat ja auch schon öffentlich gesagt, naja, also ich bin kein Politiker, Trump ist es auch nicht, aber wir haben jetzt das Setup erreicht, was wir erreichen wollen und das sind Strukturen, da sieht man schon, was für eine Art von Mensch er ist, wie er da sozusagen ein Gameplay an den Tag setzt und mit welchen Menschen er agiert, aber insbesondere eben agiert, weil sie gerade zum Vorteil sind. Und wenn sie es nicht sind, dann kann er auch sehr nachhaltig und langfristig auf jemanden sauer sein. Grocker hat ja damals einen Beitrag gemacht, lange bevor das Relevanz hatte und bevor es überhaupt
jemand wusste. Du redest von The Guac mit zwei Q.
Nee, Grocker, die News-Plattform, die hatten vor Ewigkeit mal einen Artikel veröffentlicht, wo es hieß, Peter Thiel ist homosexuell. Da gab es auch kein Aufregen und niemand hat es wahrgenommen, so richtig und gut ist. Er auch selbst nicht. Und 10 Jahre später hat er Hulk Hogan, der dann diese News-Seite verklagt hat, unterstützt und finanziert.
Richtig. Das wusste aber niemand. Und die ging dann pleite und der hat ihn pleite geklagt.
Niemand wusste, dass es Thiel war. Und Thiel hat einfach Hulk Hogan das Geld gegeben, die Strategie an den Tag gelegt und gesagt, so kannst du die in Grund und Boden klagen. Hat er dann auch geschafft, die sind pleite gegangen. Und danach hat Peter Thiel veröffentlicht, ich habe ihn finanziert, weil ich wollte einfach ihnen zeigen, dass man so mit mir nicht umgeht. Und er hat damit sozusagen das Machtsignal auch gezeigt, ich vergesse nicht, ich agiere nicht sofort, aber wenn ich möchte und zu dem Zeitpunkt, wo ich möchte, werde ich euch zerstören. Ja. Das war natürlich ein Machtsignal, was auch an der Stelle gut gewirkt hat. Und ich weiß auch, dass beispielsweise der ein oder die andere Journalistin nach Interviews mit mir von Palantir angesprochen wurde, dass sie den Artikel offline nehmen sollen oder bestimmte Inhalte löschen sollen. Die meisten haben sich dagegen gewehrt oder es ignoriert, aber sie sind dran und sie haben auch mich versucht, sozusagen zu manipulieren und einzuladen. Man würde mal gerade stellen, was ich da so an falschen Verdachtsmomenten an den Tag lege. Und
da gibt es ja Agenturen für, die sowas machen.
Naja, das machen die selbst. Das sind Mitarbeiter von denen sogar. Und die sind wirklich nicht dumm. Die machen das nicht versehentlich. Und als ich sehr deutlich dann auch klargestellt habe, pass mal auf, ich brauche hier keine Manipulation und Schönrednerei, aber pro Tipp, wende dich nie wieder an mich, außer du möchtest Whistleblower werden, dann können wir gerne nochmal reden. Ab dann Funkstille, kein Kontakt mehr, weil die ganz klar wussten, harte Ansage, da triggern wir nicht mehr nach, das kann nur in die Hose gehen. Also
das wäre aber die nächste Falle für dich, nicht der Palantir-Whistleblower, der sich bei dir meldet, das ist natürlich, wird natürlich ein schwieriger Check-up. Ne?
War natürlich nur irgendwie eine klare Ansage, dass ich, das ist ungefähr so wie die AfD, die irgendwie meinte, irgendwie mich als Sachverständigen zu benennen im Bundestag oder dann, nachdem ich natürlich gesagt habe, auf keinen Fall, im Bundestag dann ein AfD-Abgeordneter mich irgendwie angesprochen hat mit einer Frage, dann muss er natürlich auch antworten, das geht so nicht. Da habe ich gedacht, aha, die fragen jetzt mich, na, tolle Idee. Und dann war das so eine Frage à la, ja, die Regierung versagt auch in der Cybersicherheit und alles total desolat erklären und beschreiben sie doch mal, ist doch alles ganz schlimm. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja eine gute Vorlage, die nehme ich mal mit und habe dann gesagt, ja, sie haben total recht, also es ist wirklich keine Rechtsdurchsetzung da, total desolat, die Regierung muss wirklich mal auf die Hinterbeine kommen, das ist alles nicht mehr ertragbar. Und dann grinste sich schon eins ins Hemd nach dem Motto, passt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gebe Ihnen auch ein Beispiel, warum, wenn Rechtsradikale im Internet frei agieren können, Hakenkreuze posten, interne Chatgruppen haben, wo sie Menschen verachten und Illegales irgendwie kommunizieren, dann muss man die so in den Grund und Boden wegklagen, dass sie nicht mehr gerade ausgucken, damit sie wissen, dass da die Rechtsdurchsetzung funktioniert. Dann würden wir diesen rechtsradikalen und Nazi-Scheiß irgendwie nicht mehr erleben. Und seine Klappe wurde immer größer und hat immer mehr Panik gekriegt, so, oh Gott, das geht gerade gegen uns. Also
ja,
es gibt Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und so bin ich natürlich auch gegen Palantir Annäherungen vorgegangen, damit ich da auch meinen gesunden Abstand halte.
Ja, es betrifft ja viele von uns. Ne?
Ich komme ja an Informationen und Fakten ran, ja und richtig. Kann die auch darlegen. Die können ja gerne behaupten, dass das so nicht wäre. Aber das ist halt genauso, wie wenn eben ausgebildete JuristInnen behaupten, naja, wir können ja Palantir einführen und das ist ja alles legal. Oder wie Bayern es gemacht hat, ne, Echtdaten als Testdaten missbrauchen oder sagen, ach so, ja, da gab es einen Gerichtsbeschluss und sogar eine verfassungsrechtliche Aussage von Einschränkung der Regeln in Hessen. Na, wir bauen mal erstmal die komplette Kontrolle hier ein und dann sollen die nochmal klagen. Das geschieht ja mit Vorsatz und von daher bei solchen Leuten kann man eigentlich nur Abstand halten und lieber alternativ recherchieren. Ist zwar mühseliger, aber man kommt auch zum Ziel und kann dann auch mit Wissen kommt Verantwortung, dieses Wissen weitergeben und sagen, Leute, so funktioniert's.
Genau. Ansonsten, ich bin ja ein alter Podcaster, habe das schon gemacht, als das noch irgendwie fancy war und keiner Podcatcher hatte. Und in so einem richtig langen Podcast kann man ja tatsächlich auch mal Dingen und Menschen ganz gut auf den Grund gehen. Ich bin auch keiner von denen, der so voreilig irgendwie sagt, oh, Politiker Y oder der und der, oh Gott, der ist Nazi und sonst irgendwas. Ich empfehle in dem Zusammenhang, wo du über Peter Thiel gesprochen hast, mal einen Podcast, der schon ein paar Jahre alt, mit Peter Thiel bei Joe Rogan, ein als rechtskonnotierter amerikanischer Podcaster, der mittlerweile aber anfängt, von Trump und Co. abzurücken, weil es ihm wohl langsam ein bisschen gruselt. Also sagen wir mal, dessen Podcast-Folgen haben sehr unterschiedliche Qualität, kommt doch dran, wer da sitzt. Aber es gibt einen mit Peter Thiel, der ist auch nicht depubliziert, der ist schon 5-6 Jahre alt und der ist, so, glaube ich, sogar ein Videopodcast und der dauert 5 oder 6 Stunden. Und das muss man sich halt mal in Länge reinziehen. Genauso wie es sich durchaus lohnt, sich die 5-6 Stunden Podcast von den Kollegen von der Zeit oder so mal reinzuziehen, wenn sie so bekannte Politiker einfach mal da haben oder auch Künstler. Nur wenn man Menschen so viel Zeit gibt, ich meine gar nicht mal, dass man sie dazu animiert, sich im Kopf und Kragen zu reden, sondern nur wenn man Menschen
so viel... Wenn man sie erlebt, dass sie sich nicht mehr so umfassend verstellen können, wie man es eine kurze Zeit schafft.
Ja, möglicherweise genau. Also ich erzähle immer dazu immer gerne das Anekdote, warum ich ein Fan von langen Podcasts bin. Ich hatte in den 90er Jahren mal einen Consultant-Job in Italien, ich sprach aber kein Italienisch, sondern das war so eine internationale Bude. Die hatten damals schwedische Kunden, ich arbeitete von Schweden aus. Na, long story short, ich war beteiligt an so Jobinterviews für relativ hohe Manager und wurde dann also von einem älteren italienischen Kollegen eingeführt, wie die das da so machen. Und mich wunderte mich schon, dass die pro Interview, also pro Tag nur ein Interview irgendwie so hatten. Und musste dann also feststellen, dass so ein Jobinterview so 7-8 Stunden dauert.
Oha.
Ja, genau. Und der, ich hatte dann auch damals noch so, wie soll ich sagen, mit konventioneller Technik, so Knopf im Ohr, so mit Übersetzung und so, weil sonst hat keinen Sinn. Also da großer Schreibtisch, der Kandidat saß so vor dem, der mit ihm gesprochen hat. Und genau 180 Grad im Rücken, ja, saß ich mit meinem Notizblock und hatte also bitte schon 8 Stunden lang genau zu notieren, was mir so alles auffällt.
Ah ja, Beobachter, ja.
Ganz, ganz harte Übung irgendwie. Aber der ältere italienische Kollege sagte mir so, am interessantesten sind die letzten 1,5 Stunden, wenn du dich hoffentlich noch konzentrieren kannst. Und der Rest ist halt Show, so ist das in dem Land hier nun mal ein bisschen. Ja. Aber du musst mit den Leuten, und die haben da wirklich über Gott und die Welt und Familie und Tod und Teufel und ich weiß nicht, alles irgendwie geredet. Und für mich war das alles überhaupt nicht valide, aber für die italienischen Kollegen war das richtig gut. Und kann sagen, so jetzt trauen wir uns zu sagen, den können wir da nehmen und den mal lieber nicht. Okay. Gut, das hätten die schon Palantir und KI gehabt, wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber so genau, war, sie so war das halt vorher. Palantir
angeschmissen, reingeguckt und sofort gesehen, was alles an Informationen semantisch und auch zusätzlich da drin steckt und hätten dann relativ schnell ein sehr breites vermeintliches Datenbild, aber sie hätten eben nicht den Mensch in seinem Kontext, ne? Das, das kann halt Palantir nicht abbilden.
Genau. Gut, das ist natürlich auch eine Kulturfrage. Ein deutscher Managementkandidat hätte wahrscheinlich nach 5-6 Stunden mal gefragt, was denn hier los sei. Die Italiener fanden das völlig normal und die hätten auch noch 10 Stunden gekonnt, aber okay.
Okay.
Und das arme Consultant-Line, so Junior, was dann protokollieren durfte und die, vor allem die arme Simultanübersetzerin, ja, die mir dann immer, ja genau, also die haben sich abgewechselt. Ja, aber danach warst du denn auch durch. Also mehr als ein Interview am Tag hast du halt nicht geschafft.
Danach waren alle durch, glaube ich, ne, die da.
Aber das Durchsein war Teil des Konzepts. Ja, also,
ja, so. Also das find, also mein erstes Empfinden dazu ist menschenverachtend. Ne? So.
Schon, ich dachte ich anfangs auch so, aber ich habe festgestellt, es ist ein Kulturbezug. Ich habe dann auch mit den Leuten, die wurden. Ja,
kulturbezogen Menschen zu verachten, macht es auch nicht besser. Also ich weiß nicht.
Naja,
ist nicht mein Ding.
Man muss aber seinen Maßstab möglicherweise in die Kultur packen. Also wie gesagt, die dort einheimischen Kollegen verstanden zwar meine Verwunderung, hatten aber kein moralisches Problem damit. Also keiner von denen, egal wie sie sonst so dachten. Ja. Na gut, dann habe ich so das andere Länder, andere Sitten-Ding irgendwie auch bei mir so angeschaltet.
Ja, ich meine, bei den Strafverfolgungsbehörden gibt es ja auch auf der Entscheiderinnen- und PolitikerInnen-Ebene sozusagen keine moralische Frage. Und wie gesagt, dieses Innovation Lab 110, was in Hessen Palantir betreibt, hat ja auch hatte mal auf LinkedIn nachgefragt, ach, ihr guckt euch AIP an, habt ihr jetzt vor, Palantir auch noch zu erweitern und wieso wird das überhaupt eingesetzt und mit Thiel und diesem ganzen Faschismus-Enabling und so. Und dann haben die einfach ganz trocken zurückgeantwortet, also Herr Thiel hat keinen Zugriff auf die Daten, mit dem haben wir auch nichts zu tun. Wir haben hier eine Ausschreibung gehabt, die haben den Vertrag entsprochen und wir haben die Verfahrensvorschriften alle eingehalten, dem Recht ist Genüge getan worden. Und Moral ist halt nicht Teil des Ausschreibungs- oder Vergabeverfahrens. Und dann haben die gesagt, ja, Deckel drauf, uns egal. Wir haben ja einfach nur das getan, was man so in diesem Prozess tut und haben das Ganze ausgeblendet. Und das ist eben etwas, was öffentlich inzwischen schon kommuniziert wird, was vor wenigen Jahren halt genau immer geheim gehalten wurde. Aber auf der politischen und Entscheidungsebene werden eben diese Meinungen und diese gefühlte Sicherheit und dieser Bedarf und dieser Zwang propagiert, während auf der SachbearbeiterInnen-Ebene, also Menschen, die wirklich Zugriff auf Palantir hatten oder wissen, was es genau tut, tatsächlich dann unter vier Augen mir dann auch mitteilen und sagen, also für die Recherche, ne, ist das Wahnsinn, was das Ding kann. Das ist unglaublich vereinfachend und so lecker, irre, ne? Aber jetzt nochmal aus meiner privaten Rolle als Mensch, ne, so wie du das immer anprangerst, richtig gruselig. Das ist das Gruseligste, wenn man sich das aus der Privatsphäre-Betrachtung anguckt. Das ist nicht mehr feierlich und da hast du definitiv recht mit. Aber in diesem Konflikt leben diese SachbearbeiterInnen-Ebenen, wenn sie sowas wie Palantir schon mal gesehen haben und auch benutzt haben, aber dann eben nicht mehr dürfen und dann sagen, ich will doch eigentlich nur Gutes tun.
Ja,
und
na klar, das ist wie
in diesem Konflikt hat man die absichtlich reingepackt, ne, weil man wollte, dass sozusagen diese Masse das kennenlernt in Hessen, in Bayern und so weiter und dann eben sagt, naja, die haben schon vom Nektar gekostet und haben gesehen, wie lecker es ist und die sind ja nun mal in der überwiegenden Masse rechtschaffend und gut. Das Problem ist, ein einziger reicht in so einem mächtigen Wirkwerkzeug halt aus, um das völlig ad absurdum zu ziehen.
Genau.
Und das ist halt eine Verfassungsfeindlichkeit als integrierte Standardfunktion, die kann weder Palantir wegreden, noch irgendjemand bei den Polizei- und Strafverfolgungs- und Geheimdiensten, noch irgendwo anders das schönreden. Alle, die das tun und eigentlich juristisch wissen, was das Ganze bedeutet, die machen mit Vorsatz eine Verfälschung von Tatsachen. Das muss man in dieser Deutlichkeit so sagen. Das ist kein Zufall, das ist auch nicht Versehen oder Dummheit oder Missverständnis oder so. Das ist wirklich mit Vorsatz. Und das ist das, was mich daran am meisten gruselt.
Und die sind noch nicht so weit, dass es sie selber gruselt, was das mal mit ihnen machen wird, was sie da tun.
Nee, die gehen ja davon aus, dass sie gute Kontakte haben und das schon passt. Und das sehen wir ja durchaus regelmäßig bei solchen Szenarien, Beuys in Hessen und verschiedene andere hatten ja auch diverse Klagen, Probleme, Korruptionsskandälchen und so weiter. Aber wir sehen ja an Cum-Ex, an Cum-Cum, an Maskenverbrechen, die ein Jens Spahn begeht, die auch einer CGM heißen sie, glaube ich, vom Gotthard, der NIOS-Finanzier, der über Gesundheitstelemetrie-Systeme und so weiter Geld verdient. In der Ära von Spahn hat er ja einen Aktienkurs auf Milliardenhöhe irgendwie zugenommen. Man sieht ja an all diesen Ecken, dass diese Leute sich gegenseitig zuspielen und mehr Reichtum und Umsatz verpassen und diesen dann umwandeln in Macht und damit den Machterhalt als Machtmissbrauch natürlich nutzen und ausweiten. Also insofern ist von Thiel über alle anderen, die da mitwirken, das natürlich auch ein Tech-Bro und Milliardärsnetz, welches eben sagt, wir sind die Superreichen, wir sind die Besten, stehen über alle anderen. Und das kann man natürlich nur, wenn alle anderen auch deutlich darunter sind. Und diese Diskrepanz wollen sie natürlich genau deswegen aufrechthalten. Und dafür ist Palantir ein hervorragend geeignetes Tool.
Ja, und im Prinzip ist es dieselbe Problematik, die wir haben, indem wir deutsche Verwaltung von Microsoft abhängig machen oder wirtschaftliche Dinge von Google oder Amazon.
Strafverfolger abhängig von Palantir. Das ist ja auch ein Punkt.
Genau so.
Also es wird ja immer gesagt, boah, die Amerikaner können auf die Daten zugreifen. Ja, können die auch. Aber die können auch einfach entscheiden, dieses Tool dann spontan abzuschalten oder einfach keine Updates mehr beizustellen oder so.
Exportversion oder so.
Deutsche Strafverfolgungsbehörden machen sich komplett abhängig von der amerikanischen Regierung, von einem amerikanischen Thiel, von dieser amerikanischen Ideologie und sagen halt, naja, dann haben wir keine Transparenz, keine Kontrolle und auch keine Vorhersage über die Zukunft, aber finden das immer noch total knorke. Das kann man in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr ruhigen Gewissens akzeptieren und sagen, passt schon, aber Dobrindt als Innenminister stellt sich ja hin und sagt, ich lasse gerade prüfen, ob wir Palantir deutschlandweit einführen und hat überhaupt kein Problem oder Bedenken damit, was man natürlich auch irgendwo nachvollziehen kann, weil er bei dieser Thematik der Migranten an der Grenze, die er da hat zurückweisen lassen, ganz klar gegen geltendes Recht verstoßen hat und damit eigentlich als deutscher Innenminister des Bundes dargestellt hat, ich stehe als Willkür über dem deutschen und dem europäischen Gesetz. Und der Mann stellt sich jetzt hin und sagt, ich prüfe, dass wir Palantir möglichst deutschlandweit einführen.
Das war doch früher schon mal Vorgänger von ihm. Wer war denn nochmal der Innenpolitiker mit dem Supergrundrecht auf Sicherheit und sowas?
Friedrich.
War der das?
Friedrich
ja, lange
war,
her.
Genau, Datenschutz ist kein Supergrundrecht.
Ja, irgendwie sowas. Ist so eine Geschichte aus den Nullerjahren
genau,
oder so.
Genau, das war der Friedrich damals. Der ist ja dann weggeschoben worden zum Umweltministerium und musste dann sich für die Bauern einsetzen oder sowas. Den haben sie ganz weit weggeschoben. Der konnte ja irgendwie keinen geraden Satz kommunizieren, der nicht hanebüchen war. Aber auch da, ne, die Kette der Schily, Friedrich, was weiß ich, Faeser, Dobrindt, das sind schon Menschen, die entweder seltsam dahin gekommen sind oder eigentlich ganz gut dahin gekommen sind. Aber dieses, wenn man irgendwie die Rolle Innenpolitik inne hat, innerhalb von Strafverfolgung, Geheimdienst oder so, dann muss man da anscheinend so einen Zeitstempel dran machen. Nach wenigen Jahren ist man in diesem Sumpf und in dieser Apparatur des Überwachungswahns so tief drin, dass man das wirklich verinnerlicht und gar nicht mehr merkt, dass man sozusagen Tunnelblick entwickelt hat und nur noch in diese Richtung kommuniziert. Und der Dreh- und Wendepunkt, bei dem das richtig krass steil gegangen ist, das ist eben auch das Erfolgsrezept von Palantir gewesen, ist nun mal 9/11. Denn vor 9/11 gab es noch Grenzen bei Geheimdiensten und so. Es gab irgendwo noch Dinge, die man tut oder nicht tut. Und das war so ein totaler Schockeffekt für die Geheimdienste in den USA und das Staatsversagen schlechthin. Und die haben gesagt, das darf nie wieder passieren. Wir müssen jetzt alles tun, damit wir das verhindern. Das war sozusagen der Grundstein der Geburt der Idee von Palantir und vielen anderen, aber da konnte dieses auch Werkzeug die, eigentlich erst so richtig entstehen. Auch die Geburt
dieser politischen Mentalität, wir müssen mal ausprobieren, wie weit wir gehen können, um zu wissen, wie weit wir gehen können.
Ja, ab da gab es also nicht mehr diese Grenzen.
Genau. Dick Cheney, ne, so gibt er so schöne Verfilmung, weiß irgendwie, dann gesagt hat, na, wir konstruieren sozusagen die verfassungsrechtlichen Vorgaben über die Kompetenzen des US-Präsidenten und Vizepräsidenten mal völlig anders, macht Trump jetzt ja auch und guck mal, wie weit er damit durchkommt. Letztlich ist es diese Mentalität, wenn man jetzt eben auch dem bestimmt nicht dummen promovierten Soziologen Dobrindt irgendwie unterstellt, er würde jetzt hier irgendwie Unsinn reden. Nein, der guckt auch,
der weiß, was er da sagt.
Der guckt, wie weit er gehen kann.
Genau.
Irgendwann mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf wird das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich sagen, was geht und was nicht. Was natürlich auch, also schon vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, hat mir unser Clubfreund Rob Rongreib gesagt, naja, was macht ihr denn? Wir haben in den Niederlanden kein Verfassungsgericht. Auf die Dauer, so über die Jahrzehnte, kann man ja auch das Verfassungsgericht umbesetzen. Ne? Mhm. Also irgendwann wird das vielleicht auch mal schwieriger, solche Dinge zu verhindern. Und sagen wir mal so, beim Datenschutz haben wir ja zumindest auch Rückschläge dadurch zu ermitteln und da schließt sich ein bisschen der Kreis oder zu verzeichnen, dass der keinen so guten Ruf mehr hat in der allgemeinen Gesellschaft da draußen. Das ist nicht nur unsere Schuld, aber
das, naja, mit jedem Mal, wo Dreck geworfen wurde, bleibt ein Stückchen haften.
Genau.
Und so hat man diese Schlammschlacht natürlich in diese Richtung verstärkt.
Und genau, und unsere Dreckschleudern auch, sind halt geringer als die der anderen, ja.
Aber das ist eben das, was auch eine Palantir stark gemacht hat mit dieser Ideologie und dass diese Ideologien stark macht. Und was eben das Ganze zu einem Machtwerkzeug macht, was genau solche Dinge sogar beschleunigt und verstärkt.
Ja. Genau, genau. Das heißt, vor der allgemeinen Politik und der Mentalität unserer Mitindividuen da draußen können wir uns da leider nicht ganz schützen. Wir haben immer so dieses Drinnen-Draußen-Meme so in der Nerd-Szene. Ja, sorry. Das ist überhaupt, also keine Ahnung, wenn man so im Leben etwas weitergekommen ist und so langsam so die Zahl der Sommer bei gutem Wetter, die so noch da sind, abzählbar werden, denkt man ja auch irgendwie manchmal, mal sehen, ob ich es noch erlebe, was diese Sache für Folgen hat. Und der ganz große Elefant im Raum für mich ist irgendwie auch vor dem Hintergrund von Dingen wie Klimawandel, manchen ökonomischen Dingen und so weiter, ist dann tatsächlich die Anzahl der Individuen auf diesem Planeten. Das ist der Elefant im Raum für mich, der irgendwann mal zur Debatte stehen wird wahrscheinlich. Und da sind solche Instrumente, Technologien natürlich sehr geeignete Vorläufer für üble Dinge, die wir uns noch gar nicht ausmalen können.
Das ist übrigens auch ein Punkt, den auf den du mich da bringst, solche Technologien, denn Palantir ist ja nicht die eine Software und es gibt keine Alternative, das wird ja oft behauptet auch.
Ja,
wir hatten eine Ausschreibung und da hat sich nur Palantir beworben.
Ja.
Es gab halt niemand anderen, der in die Nähe kommt oder so. Es gibt mindestens 3-4 andere Hersteller, die ich kenne, die genau dasselbe anbieten in grün. Wenn gesagt wird, naja, also wir müssen von diesem amerikanischen System wegkommen, um Gottes Willen, wir brauchen dringend eine europäische oder deutsche Lösung, kann ich nur sagen, also wenn ich ein Faschismus-Enabling-Machtwerkzeug etabliere, was amerikanisch ist, ne, und das dann loswerden will, um ein Faschismus-etablierendes Machtwerkzeug aus Deutschland oder aus Europa etabliere, um es auszutauschen. Also in der Vergangenheit hat Deutschland schon zweimal gezeigt, dass es mit sowas nicht umgehen kann.
Ja.
Und ein solches Machtwerkzeug schreit nach dieser Verführung. Die Amerikaner setzen es ja gerade gegen Amerikaner ein.
Jo.
Ähnliche Konstrukte haben wir in Israel gerade. Wir haben das in Deutschland gehabt. Und insofern, wenn also gesagt wird, na, als Alternative nehmen wir dann dasselbe in anderer Staat, kann ich nur sagen, damit haben wir genau nichts gewonnen. Wir verlieren immer noch alles. Die Alternative ist, was ich eingangs meinte, diese Kennzeichnung der Daten und die Nutzung der Daten für genau den Zweck, für den sie gedacht waren. Und die Polizei mit Transparenz, aber auch mit dieser angemessenen Digitalisierung, die sie auf jeden Fall haben sollen. Es geht ja auch gar nicht darum, Polizeibehörden zu sagen, ihr dürft keine Daten verarbeiten oder ihr müsst das alles per Zettel machen, sondern zu sagen, ihr dürft das einsetzen, aber bitte mit Transparenz, mit Kontrolle und mit nicht verfassungsfeindlichen Rasterfahndungs- Machtwerkzeugen,
genau,
die in einem anderen Kontext sogar noch viel schlimmer wirken, als sie in diesem normalen Kontext schon tun. Das ist eigentlich das, was wir brauchen und nicht solche Alternativen, die dann
genau
aus einem anderen Land kommen, aber dasselbe tun.
Ja, genau. Und da müssen wir uns auch vielleicht mal ein bisschen so auf unsere Anfänge irgendwie zurückbesinnen. Ich lasse mich da also auch sehr ungern in die Ecke stellen, dass ich dann also ein allgemeiner Polizeikritiker sei oder sowas alles. Gewisse linke politische Kreise wenden sich ja oft so an uns Nerd-Szene mit ihren Anliegen und wir helfen ja auch Leuten, die irgendwie aktivistisch unterwegs sind oder so. Aber sagen wir mal, naja, ab einem gewissen Grad an Steine schmeißern wird das dann doch ein bisschen schwieriger mit der Kommunikation. Und die meisten Leute von denen, die irgendwelche Dinge gehackt haben, die interessant waren, mal anzugucken, auch sicherheitsrelevant, die würden im Supermarkt kein Kaugummi klauen, wie Peter Glaser früher immer gesagt hat.
Ja, das ist richtig.
Ich kann mich auch durchaus erinnern, wie wir in unserem Hackspace auch durchaus der Polizei geholfen haben, als sie noch völlig hilflos war, so zu Beginn des Internets. Und es einfach eine Leistung war, wenn irgendwelche mühsamst palästinensisch verkleideten, keine Ahnung, LKA-Kommissare mit irgendeinem shady Laptop ankamen und mal dringend eine Kopie davon brauchen, ohne dass sie es irgendeinem erzählen. Die mussten halt drüber hinwegsehen, dass jeder gekifft hat und sonst irgendwie. Aber es ist jetzt nicht so, dass unser einen und der Meinung ist, ach, Polizei und so kann weg, brauchen wir nicht. Also ich möchte auch nicht in einem Staat leben, wo es die nicht gibt.
Ja, es ist ja auch so, dass es gibt ein tolles Interview. Ich glaube, es war auch Deutschlandfunk. Deutschlandfunk macht echt viel gutes Material.
Ja, und komischerweise halt, Bayern 2, seltsamerweise. ja.
Also wir sehen, die Öffentlich-Rechtlichen funktionieren. Aber
man kriegt was von seinem Geld, ja.
Hat einen sehr tollen, ein tolles Interview gemacht, das können wir auch verlinken.
Schon im Pad, glaube ich.
Wo sie eben auch sehr schön dargestellt hat, dass die Idee hinter dem Club und auch der Klage, die Gesellschaft für Freiheitsrechte und der CCC gemeinsam da anstreben gegen Bayern, überhaupt nicht heißen, man will das verhindern, dass Polizeien Digitalisierung nutzen. Sie wollen aber, dass die Verfassung und die verfassungsrechtlich gesetzten Regeln eingehalten werden, auch im Zuge der Digitalisierung der ganzen Sachen und b, eben auch das Ganze rechtskonform stattfindet. Und insofern, kleiner Werbedisclaimer, ich bin Fördermitglied, ich bin ja nicht nur CCC-Mitglied oder auch CBase-Member, Fördermitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Bin ich auch, ja.
Und da kann ich nur zu aufrufen, Leute, diese Klagen werden gemacht für unsere Freiheitsrechte, indem wir alle und ihr da draußen bitte Mitglied werdet und das Ganze fördert. Das ist mein Aufruf an euch.
GFF.org oder so ähnlich.
Ne? Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF oder Freiheit.org, also in diesem Internet kann man das finden.
Also in diesen ganzen NGOs gibt es auch ein paar, die uns nahestehen und wo die Spendengelder wahrscheinlich mal ganz gut angelegt sind.
Auf jeden Fall.
Na, wir gehen auch gleich hoch zur digitalen Gesellschaft. Die machen heute irgendwie netzpolitisch Grillen. Das ist ja auch mal ganz schön. Ja. Und setzen uns weiterhin als Club, als CBase und so weiter dafür ein, dass auch ihr hoffentlich noch in Zukunft euch nicht überwachen lassen müsst und
kraftvoll in dieses Internet beißen könnt.
Ja, genau, richtig. genau. Und wie heißt das ansonsten? Verschlüsselt schön eure Backups, nicht? Ja,
genau.
Ja, genau. Ja, Mensch, in dem Sinne, anderthalb Stunden haben wir geschafft. Honkhase, vielen herzlichen Dank. Mann.
Aber langes komplexes Thema.
Muss mal sein. Wir haben das mal in einen Zusammenhang gestellt und vielleicht mal so ein paar Phrasen auch so gebracht, die man mal benutzen kann, wenn man mit Leuten spricht, die nicht so, ne, und haben uns die Zeit jetzt mal genommen. Möglicherweise ist das nicht der letzte Versuch dazu. Also der 3-Stunden-Podcast ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das könnte man vielleicht mal zu viert oder zu fünft machen mit Leuten, die alle irgendwie mit solchen Sachen zu tun haben. Und mal
das ist dann eher eine Therapierunde, oder?
Ja Gott, wenn man teilnehmend daran machen, wir sind dann nun auch eine gewisse Generation, das hört sich und liest sich natürlich für einen 25-Jährigen nochmal anders. Ne?
Ja, natürlich, aber eine Demokratie ist dafür da, immer wieder den Konsens, die Reiberei, den Diskurs und die Ausrichtung zu diskutieren und debattieren, den einen nicht zu viel Macht angedeihen zu lassen und gegenzusteuern. Und wie gesagt, mit Wissen kommt Verantwortung und man muss diese Demokratie verteidigen und nicht einfach hinnehmen, dass da Dinge anders passieren. Und das, was ich immer sage, ist so, im Extremismus ist immer irgendwie nichts zu gewinnen. Das war noch nie gesund für die Welt. Chaos ist schon ganz gesund und Diversifizierung ist gesund. Mhm. Links oder rechts oder wie auch immer, mittlerer Extremismus ist immer extrem. Und da hört es eigentlich auf. Und dieses Tool Palantir ist einfach ein extremistisches Datenmissbrauchstool. Und egal in welchen Händen, kann das einfach nicht ohne Machtmissbrauch stattfinden. Und da müssen wir uns auf jeden Fall alle gegen aufstellen. Mhm. Und letzter Hinweis an alle, wenn ihr schon Gesellschaft für Freiheitsrechte Mitglied geworden seid, freue ich mich sehr. Noch besser ist, ihr macht das und ihr geht auf eure Abgeordneten und in euren Wahlkreisen zu. Denn das sind die, die am meisten auf euch hören. Denn ihr seid Leute in deren Wahlkreisen. Und teilt denen mit, in der Bürgersprechstunde, per E-Mail, was auch immer, dass ihr das für eine ganz schlechte Idee haltet und natürlich erwartet, dass diese Abgeordnete sich für eure Interessen aus dem Wahlkreis befassen. Und wenn das viele Menschen tun, glaubt mir, Abgeordnete hören da drauf und reagieren da sehr feinfühlig drauf, denn das ist ihr Wahlkreis, die wollen wiedergewählt werden. Ja, geht auf die zu, macht denen das klar, vergesst nicht, Mitglied zu werden in all den NGOs, die da
sowas ja, tun. Genau.
Das ist so meine Bitte. Da kann jeder, jede von uns auf jeden Fall was tun. Egal ob Jungspund oder alteingesessener Hase, das wirkt immer.
Genau, eingesessener Hase. In dem Sinne, Honkhase, vielen herzlichen Dank, liebe Hörer.
Danke.
Verbreitet den Link zu dieser Sendung oder einfach nur hybr.de für Hyperbandrauschen in euren Kreisen, in euren Hackspaces, in euren freien Radios, in euren Chaträumen, bei euren Kumpels, in irgendwelchen Messengern des geringsten Misstrauens. Sie sollen sich das mal in Ruhe anhören und bemerken, hier gibt's irgendwie ein Ding, was gerade sehr, sehr, sehr akut läuft und auf das man ein Auge haben sollte.
Oder so, zwei.
Oder zwei. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.